17 Uhr, hier ist der Fnordfunk, die Sendung des Chaos Computer Club Mainz, die Computer- und Technik-Sendung. Im Studio sind Tanjev,
Martin
und Carsten.
Hallo, unser Thema heute ist das dunkle Zeitalter. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, was werden Archäologen in 1000 Jahren von uns vorfinden? Und bis es soweit ist, machen wir erstmal ein kleines Stück Musik. Dann können wir uns hier im Studio so...
Bis in 1000 Jahren die Archäologen kommen?
Wenn das Stück so lange dauert, ja. Und in der Zeit können wir uns hier ein bisschen vorbereiten im Studio und wir hören uns dann gleich wieder.
That was track number 4 from the album The Once and Future Harp by Cheryl Ann.
Die Mikrofone, Entschuldigung. Martin ist hier gerade noch quer durchs Studio gehüpft. Hier ist der Fnordfunk, der Chaos Computer Club Mainz. Im Studio sind Tanjev, Martin und Carsten. Unser Thema ist heute das dunkle Zeitalter. Ihr habt gerade ein Harfenstück gehört von Cheryl Ann Fulton und die Besonderheit an dieser Musik ist, die ist komplett frei. Das bedeutet, die ist frei verfügbar im Internet. Wir verlinken das hinterher auf unserer Seite fnordfunk.cccmz.de und da kann man die ganzen Stücke, die wir heute spielen werden, frei runterladen und es ist nicht nur frei und kostenlos, sondern sogar legal. Gut, kommen wir mal zu unserem Thema. Wir wollen jetzt vielleicht erstmal anfangen, so einen geschichtlichen Abriss zu geben von Datenträgern.
Und ihrer Haltbarkeit.
Und ihrer Haltbarkeit, ganz genau. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt erstmal damit, was haben eigentlich Archäologen von heute über die Zeit, aus der Zeit von vor 1000 Jahren gefunden?
Genau, oder auch von noch älter. Ein bisschen einschränken sollten und sagen, es geht nicht generell um archäologische Funde. Also die Tonvasen und Gräber und sowas interessieren uns eigentlich weniger, sondern es geht wirklich um Aufzeichnungen, ob das jetzt in Schrift, Bild oder Ton ist, aber wirklich halt um Datenträger im engeren Sinne.
Genau. Das, im ersten Block werden wir einen geschichtlichen Abriss geben, im zweiten Block werden wir dann auch mal ein bisschen drüber reden, was eigentlich so das Problem ist bei den heutigen Datenträgern und wie lange unsere Daten heute halten und vor allem, wie man sich dagegen wehren kann, wie man seine Urlaubsbilder oder die Videos seiner kleinen Kinder so aufbewahren kann, dass die auch im Erwachsenenalter noch gucken können. Und im dritten Block werden wir uns dann noch ein bisschen damit beschäftigen, welche sozialen Auswirkungen solche Aufzeichnungen in allen Gesellschaften und Kulturen so hatten.
Jo, Menge Zeug, aber wir haben ja auch 2 Stunden Zeit.
Wir haben 2 Stunden Zeit und wir haben gerade erst angefangen. Eins der ältesten Medien ist wahrscheinlich der Stein.
Stein.
Fels.
Höhlenmalerei oder irgendwelche Keilschriften in Stein geschlagene Bilder.
Da hat man noch so einiges gefunden.
Das heißt, das ist ja was eigentlich ewig hält, sprichwörtlich, oder?
Beinahe, ja. Also die Steinmalereien, die Höhlenmalereien wurden im Regelfall mit Mineralpigmenten gemacht. Mineralpigmente, also mineralische Farbpigmente haben den großen Vorteil, dass sie einfach nicht ausbleichen, sondern mehr oder weniger ewig haltbar sind, sofern sie eben nicht durch die Witterung wieder abgewaschen werden.
Ja. Mhm. Weißt du, wie man an diese Pigmente drankommt oder wie man diese Farben hergestellt hat, so ungefähr? Weil die sind ja erstmal in irgendwelchen Mineralien drin. Gab ja jetzt keinen blauen Brunnen wahrscheinlich.
Nee, gab's nicht, aber diverse eben Minerale, die von Natur aus schon farbig sind, kann man eben entsprechend auswaschen oder zerkleinern und irgendwie mit einem flüssigen Bindemittel eben erstmal zum Schreiben verwenden oder zum Zeichnen.
Okay.
Parallel dazu natürlich genauso haltbar Stein direkt als figürliches, plastisches Medium. Schon in der Steinzeit wurden eben auch Figuren gemacht, die, naja, nur mit viel Fantasie zwar irgendetwas darstellen, aber es waren bildliche Darstellungen, die sich bis heute gehalten haben und die uns zeigen, was die Menschen damals sozusagen beschäftigt hat. Ja.
Okay, das heißt, wenn da nicht irgendwelche Naturkatastrophen dazwischen kommen, sondern normalen Umständen, hält das Zeug eigentlich, muss man Jahrtausenden rechnen, oder?
Kann man sagen, ja.
Ja. Okay.
Die älteren Funde sind ja auch mehrere tausend Jahre alt.
Ja, Höhlenmalereien mehrere 10.000 sogar. Also da reden wir jetzt von 30.000 bis 50.000 Jahren. Oh. Danach sozusagen als Weiterentwicklung der ganzen Sache, wenn man sich die frühen Hochkulturen anguckt, die jetzt im Wesentlichen im orientalischen Raum waren, also Vorderasien, Ägypten zum Beispiel, dort wurden entweder Stein eingesetzt, der dann mit Inschriften versehen wurde, die auch farbig waren. Die Farben haben sich oft nicht gehalten, weil sie durch die Witterung ausgewaschen wurden. Aber dort, wo zum Beispiel die ägyptischen Tempel im Sand vergraben waren, also vom Sand überdeckt wurden, hat man leuchtende Farben gefunden, die sich bis heute wunderbar erhalten haben. Oder in manchen Fällen ist es sogar glücklicherweise durch den Ruß, weil Teile der Tempel überirdisch waren und dann von den Karawanen als Lagerstätten benutzt wurden und der Ruß, der Lagerfeuer, die Farben darunter konserviert hat.
Tatsächlich, das heißt, wie gut so eine Aufzeichnung hält, ist auch eine Frage der Lagerung sozusagen.
Der Lagerung.
Und der Witterungseinflüsse, ja, denen die Farben und die Materialien ausgesetzt sind.
Ja, durchaus. Die Keilschriftaufzeichnungen der Babylonier, Assyrer, Sumerer, also dieser vorderasiatischen Völker, die eben luftgetrocknete Lehmplatten benutzt haben, um dort mit kleinen Griffeln dann Zeichen einzuritzen, haben sich sozusagen eher durch die Katastrophe bis heute gehalten, weil eben diese Städte im Regelfall durch Feinde dann gebrandschatzt wurden und die luftgetrockneten Aufzeichnungen dann durch das Feuer erst richtig gebrannt wurden und damit wirklich dauerhaft haltbar wurden. So haben sie sich bis heute erhalten. Umgekehrt, Papyrus-Aufzeichnungen der Ägypter haben sich genau aus diesem Grunde nicht gehalten, weil das Feuer sie einfach komplett vernichtet hat.
Die waren sozusagen bei den Temperaturen falsch gelagert.
Okay, in dem Papyrus sind wir dann schon beim nächsten Datenträger und eigentlich schon beim Vorläufer vom Papier, was ja eigentlich der verbreitetste, wichtigste vielleicht lange Zeit war.
Ich denke mal, je nach Kultur und Zeit auch.
Ja, ja. Ja. Wie sieht es denn mit dem Papyrus aus? Wie lange hält das Zeug denn?
Papyrus, wenn man es wirklich optimal lagern würde, kann sich auch sehr, sehr lange halten. Das Problem ist, dass das Papyrus meistens aufgrund Witterung eben nicht mehr korrekter Lagerung zerfällt. Mhm. Also man hat zum Beispiel in Petra tausende von Papyrusrollen gefunden, die im Prinzip jetzt ein mehrere Millionen Teile Puzzle darstellen, weil die Papyrusteilchen einfach zerfallen sind und jetzt man lauter eben kleinste Stückchen hat, die man irgendwie wieder zusammenfummeln muss, wozu dann auch zusätzlich das Problem kommt, dass die Schrift noch nicht entziffert ist. Ja, also man weiß auch noch nicht mal ganz genau, wie man die Zeichen aneinander setzen müsste, wenn man sie denn hätte.
Okay, da hast du schon das.
Das ist halt ein Problem, wo wir auch später noch zu kommen. Ne? Also genau. Wenn es noch da ist und es ist eigentlich noch sozusagen lesbar, heißt das noch lange nicht, dass man die Aufzeichnung auch noch versteht.
Genau, aber dazu gibt es dann später mehr. Momentan bleibt man mal bei den reinen Haltbarkeit der Datenträger, rein physikalisch, wie lange die so lesbar bleibt. Also der Papyrus war in dieser Hinsicht ein ziemlicher Schritt zurück zum Stein oder Ton. Ne?
Ja, es war halt, man hat das benutzt, was man hatte. Mhm. Stein hat zwar den Vorteil, dass es lange hält, hat aber halt auch den Nachteil, dass es sehr, sehr schwer zu bearbeiten ist.
Und zu transportieren,
während man
ja.
auf Lehm, ein guter Schreiber konnte auf Lehm relativ schnell schreiben sozusagen. Ja, man hatte im Prinzip.
Ja gut, das ist ja dann ein weiches Material.
Ja, man hatte einen Griffel, der so ein bisschen wie ein Schlitzschraubenzieher aussieht. Oder Schraubendreher, muss man ja eigentlich sagen. Und den hat man dann im Prinzip sozusagen in bestimmten Mustern dann in diesen feuchten Lehm hineingedrückt. Und das Schöne war, zur Authentifizierung konnte man dann zum Beispiel auch Lehm benutzen, um beispielsweise irgendeine Warenlieferung zu verschließen, eine Amphore zum Beispiel. Mhm. Und dann, es gab so Rollsiegel, die im Prinzip ein Bild darstellen, wie unsere Siegel aus der späteren Zeit, nur dass sie zum Rollen waren. Mhm. Feuchten Lehm drauf, einmal drüber gerollt, die Dinger waren, naja, für damalige Zeit relativ fälschungssicher, weil sehr aufwendig herzustellen. Mhm. Und das war's dann. Ja. So wurden auch Warenlieferungen dann signiert, in Anführungsstrichen. Ja. Ja. Oder die Authentizität von Schriftstücken damit, ja, als Unterschriftsersatz sozusagen.
Diese Deckelchen wurden dann aber nicht gebrannt oder so?
Nee, die wurden nicht gebrannt. Die Luft trockneten, ja. Also die trockneten an der Luft und waren dadurch genauso im Prinzip ein Siegel, weil wenn man sie versucht hat abzumachen, sind sie zerbrochen. Ja, aber ja, das stimmt. Ist ja das Schöne daran. Die andere Form, ja, außer Schrift gab es auch Bilder. Es gab Tempel, Paläste und so weiter, waren reich mit Bildern ausgestattet. Viele dieser Bilder bei den Vorderasiaten haben sich nicht erhalten, weil sie nicht in Stein gemeißelt wurden, sondern weil sie aus verschiedenen bunten Plättchen, die zwar mineralisch waren oder Muscheln waren oder ähnliches, zusammengesetzt waren. Diese Plättchen aber nach Zerstörung der Tempel quasi als 1000-Teile-Puzzle auf dem Boden wieder aufgefunden wurden. Und Archäologen sich bis heute wortreich darum streiten, welches Männchen jetzt an welcher Stelle war in einem riesigen Wand.
Das war dann mehr so ein Mosaikmuster sozusagen.
Kann man vergleichen mit den Mosaiken, auch wenn die Teile zum Teil größer waren und zum Teil bearbeitet waren. Also es sind nicht einfach nur Steinchen, sondern das waren zum Teil wirklich, na, vielleicht nicht ganz handflächengroße, aber mehrere Quadratzentimeter große Plättchen, flache Plättchen, zum Beispiel aus Muscheln oder aus Sandstein oder aus farbigen Steinen, die dann aneinandergereiht wurden, die dann so Bildgeschichten erzählt haben, weil immerhin die Masse der Menschen waren damals Analphabeten. Das heißt, Keilschrifttafeln konnten sie nicht lesen. Die einzige sozusagen Art von Aufzeichnung, die jeder verstehen konnte, waren Bilder. Deswegen waren Bilder wahnsinnig wichtig.
Ja gut, da kommen wir auch später, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen drauf.
Dazu, genau.
Das wollten wir dann später noch ein bisschen behandeln, wie das diese soziale Einbettung sozusagen ist. Von
gut, wir waren, genau, aber jetzt mal
ein Schritt weiter, oder zurück.
Genau, wir waren, zurück weiter. Waren beim Papyrus bei der Entwicklung stehen geblieben. Das
richtig,
war ja auch das, eigentlich das erste Material, was, wenn ich das richtig sehe, was extra hergestellt wurde, um Schrift zu tragen, oder?
Ja, das erste weiß ich nicht.
Also eines der ersten.
Und auch nicht unbedingt.
Stein und Ton waren ja Materialien, die so in der Natur schon vorkommen. Papyrus ist etwas extra hergestellt, also, wurde, oder?
Das ist richtig. Papyrus wird aus dieser Papyruspflanze gewonnen. Da wird das Mark aus der Pflanze rausgeschält und in Streifen geschnitten. Und die werden dann kreuzweise übereinander gelegt, wie man das so von Flechtkörben kennt ungefähr. Und bilden dadurch ein flaches Papier. Das wurde dann schön gepresst, bis das halt ganz toll flach war. Und dann konnte man das beschreiben.
Und was kam dann als nächstes oder parallel dazu?
Also ich habe Ich habe mal nachgeguckt, bei in Qumran, es gab ja diese berühmten Bibelfunde in Qumran, da waren Papyrusrollen dabei, da waren aber auch Schriften auf Leder aus Ziegen- oder Schafshaut. Mhm. Das heißt, man hat offenbar auch Leder gespannt und getrocknet und das dann zum Schreiben benutzt.
Also Pergament.
Ja gut, ja. Das war sicherlich damals dickere, also nicht so fein.
Ja, es waren schon sehr dünne Leder, also die wurden dann entsprechend auch schon bearbeitet. Ja. Das waren dann auch relativ gut haltbar gemachte Arten von natürlichen Schreibunterlagen sozusagen.
Was heißt relativ gut haltbar gemacht? Wie lange haben die sich so gehalten? Was haben die für Verfallsdatum?
Ähnlich wie Pergament, ähnlich wie Papyrus, bei richtiger Lagerung können die sich jahrhundertelang halten. Mhm. Das Schwierige ist eben, dass sie relativ empfindlich gegenüber Witterungseinflüssen sind. Ja, im Qumran hatten sie halt den ganz großen Vorteil, dass sie vor allem staubtrocken gelagert waren, ja, weil natürlich Feuchtigkeit biologische Materialien sozusagen zersetzt. Also nicht die Feuchtigkeit direkt, sondern Feuchtigkeit in Zellstoff oder in biologischem Material zieht natürlich irgendwelche Lebensformen an, die dann die Zersetzung dann letztlich durchführen, sprich Bakterien genau. Und ähnliches.
Und vom Pergament und Papyrus zum Papier, kam da noch was dazwischen oder war das Papier dann eigentlich der nächste wichtige Datenträger, der entdeckt und verwendet wurde?
Ich würde sagen, ja, das war so der nächste dann.
Ja, Papier.
Oder beziehungsweise ein Datenträger fällt mir gerade noch ein, nämlich Kupferblech. Mhm. Auch in Qumran war eine Rolle oder so aus Kupferblech dabei, wo Schriften eingeritzt waren.
Das hält ja auch mal ziemlich ewig, oder?
Genau, solange es nicht komplett wegrostet, ist es eigentlich, vor allem dadurch, dass man keine Farbe verwendet hat, konnte das auch nicht ausbleichen oder sonst irgendwie sowas, sondern solange das Blech noch da ist, hast du auch das Dokument noch, die Schrift noch, was ja bei Papyrus durchaus nicht unbedingt sein muss. Da kann es ja auch sein, dass die Schrift dann ausgebleicht ist, oder sagt man ausgeblichen?
Ja, ausgebleicht.
Ausgebleicht, ja.
Ja, Papier, ist meines Erachtens ursprünglich aus dem asiatischen Raum oder dort zuerst verwendet worden. Papier kann sich sehr, sehr lange halten bei korrekter Lagerung.
Ich denke, das kommt auch mal stark auf die Papierart an, oder? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Varianten.
Ne? Da kommt es auf die Papierart an natürlich, da kommt es aber auch natürlich auf die Lagerung an. Und bei Papier kommen wir dann in den Bereich, dass man sich dann auch angucken muss, mit was wird das Papier beschrieben, weil es ja auch organische Farbstoffe gibt, die gegenüber Mineralfarbstoffen eben, also Mineralpigmenten, den Nachteil haben, dass sie mit der Zeit sich zersetzen und irgendwann mal weg sind. Das heißt, man hat dann zwar wieder ein schönes, sauberes Blatt Papier, nur ist da nichts mehr drauf. Ja. Das fängt schon bei der bekannten Eisengalltinte aus dem Mittelalter an, ja, die mit der Zeit bräunlich wird, ja, so von schwarz auf dunkelbraun, von dunkelbraun auf hellbraun und irgendwann halt wirklich auch fast weg ist. Ja. Die man dann eben mit schwierigen Verfahren, aufwendigen Verfahren dann auch haltbar machen kann, aber das kostet natürlich dann auch wieder Geld.
Ja, das heißt, man konnte das Papier dann recyceln, indem man es einfach gelagert hat, bis es wieder weiß war.
Ja, nicht ganz.
Wobei dann auch nur 3-4 Zyklen drin sind, weil dann das Papier halt so langsam auch den Geist aufgibt.
Ja, ich sehe in meinen Notizen bei Probleme von Papier, Säurefraß, Silberfischchen, Bücherskorpione, Bücherläuse und Schimmelpilz. Das meiste davon habe ich schon mal gehört, aber was zur Hölle ist ein Bücherskorpion?
Kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber...
Also ich habe nachgeschlagen, der Bücherskorpion ist auf jeden Fall das Problem vom Papier, aber was es genau ist, habe ich jetzt leider auch nicht mehr nachverfolgt.
Ja, gut, wow. Es gibt halt, ja, ich meine, Papier, sozusagen das Papier, was wir heute kennen, ist ja im Prinzip Zellstoff. Ja, Zellstoff ist natürlich für gewisse Lebewesen Nahrung.
Genau.
Und ja, genauso wie Holz vom Holzwurm zerfressen wird, gibt es eben auch den Bücherwurm. Und ja, andere kleine Lebewesen, die halt sich davon ernähren. Ja.
Genau.
Und ja, zeitgleich ungefähr, eigentlich muss man sagen, auch mit diesem Wechsel von Papyrus auf Papier gibt es auch noch andere Datenträger, sozusagen Schriftträger. Hier diese mittel- und südamerikanische Knotenschrift, die dummerweise die falsche Tinte sozusagen verwendet haben, die nämlich im Wesentlichen mit organischen Farbstoffen gearbeitet haben, und die sind einfach weg. Das heißt, man hat zwar zum Teil noch Knoten gefunden, die aber im Regelfall keinerlei Farbpigmente mehr enthalten haben. Und da
also
die,
das sind quasi, wenn ich das richtig verstehe, Schnüre mit gefärbten Knoten drin, die als Nahtschrift dienen, oder wie?
Jein, also man muss sich das vorstellen, erstmal als eine sozusagen horizontale Schnur, als Hauptschnur, Aufhängeschnur, an der dann andere Schnüre dranhingen mit Knoten.
Mhm.
Eine sehr komplizierte Geschichte, ist auch nie vollständig entschlüsselt worden, wobei es immer wieder Gerüchte gibt, dass sehr wohl so die Stammesältesten und Schamanen in Südamerika das noch lesen könnten, aber uns dieses Wissen vorenthalten. Naja, Gott, wie auch immer. Das Schwierige eben bei dieser Schrift war, dass zum einen diese Schnüre schon als organisches Material keine sehr hohe Lagerdauer haben, weil sie irgendwann spröde werden und zerfallen. Und eben die Farbstoffe ebenfalls zerfallen. Ja. Und
kannst du ungefähr abschätzen, wie lange sowas halten würde, so eine Aufzeichnung? So eine merkwürdig verschlüsselte...
Ganz schwer. Ich meine, natürlich bei optimaler Lagerung würde ich auch sagen über 100 Jahre, aber...
Ja. Aber wenn der kleine Junge sich dann da Seilspringen übt oder so, dann halt weniger.
Ja,
ja gut, das hast du klar immer.
So. Aber in Südamerika haben wir halt keine Wüsten. Ja. Insofern kann man höchstens sagen, okay, wenn man Glück hat und das Ganze liegt irgendwo ganz oben in den Anden, wo es halt aufgrund der Kälte konserviert wird, dann hast du Glück, aber...
Eher nicht sonst.
Ansonsten
so.
Eher nicht, ja.
Also wieder die Lagerung eigentlich.
Ja gut, das...
Aber wir hatten ja auch älteres Papier noch, gibt's ja, das ist so Hanfpapier. Das hält wohl auch länger als das spätere, weil das auch nicht vom Säurefraß betroffen ist, weil da keine Säure drin ist.
Mhm. Okay, das heißt, um mal wieder den großen Bogen ein bisschen zu schlagen, von den Steinen, die Jahrtausende halten, über sind wir jetzt dann langsam bei den organischen Materialien, ob das jetzt Schnüre mit Knoten oder verschiedene Papier-, Pergament-, Papyrusarten sind gelandet, die je nach Art und Bedingungen Jahrzehnte bis Jahrhunderte halten. Und richtig, dann hat sich ja. Und das waren ja eigentlich lange Zeit die bestimmten Datenträger, oder? Also hat sich eigentlich bis Anfang des letzten Jahrhunderts wenig getan, außer dass die weiterentwickelt wurden.
Richtig, ja. Würde Papier war durch das Altertum oder beziehungsweise ja mit dem Ende des Altertums, durch das gesamte Mittelalter bis in die Neuzeit der primäre Informationsträger. Mhm. Und ja, mit allen Problemen. Ja. Gerade der Säurefraß im Papier ist ein Riesenproblem der Lagerung von Büchern. Ich habe vor einiger Zeit mal mit einer Dame gesprochen, die bei der Deutschen Bibliothek, die ja sowohl in Frankfurt als auch in Leipzig einen Sitz hat, eben die sich natürlich als Deutsche Bibliothek natürlich damit beschäftigen müssen, wie sie alte Bücher haltbar machen, die ein eigenes chemisches Verfahren entwickelt haben, bei dem diese Bücher in ein spezielles Bad, Laugenbad, gelegt werden, das dem Papier sozusagen diese Säure entzieht und damit überhaupt das Papier haltbar macht.
Mhm.
Und bei noch sag mal, stärker zersetztem Papier gibt es noch das Verfahren der Papierspaltung. Aber das sind halt alles wahnsinnig aufwendige Verfahren, um Bücher eben nochmal sozusagen ihre Lagerdauer zu verlängern. Zunächst einmal ist es so, bei, ich sag mal, deren üblichen Lagerung im Schrank, unter normalen Durchschnittsbedingungen, wie wir sie hier in Mitteleuropa haben, ist ein Buch nach ein paar hundert Jahren einfach weg.
Mhm, ja.
Da ist nichts mehr übrig, das Papier ist zersetzt. Wenn man das sieht im Schrank vielleicht noch schick aus, wenn man es dann rausnimmt und aufklappt, bröselt einem dann sozusagen das, was davon übrig ist, entgegen.
Wir sprechen aber eigentlich dann immer noch über Zeiträume, wo die Menschen, die damit erstmal umgegangen sind, also sagen wir mal jemand, der ein Buch geschrieben hat und dann haben das die Menschen aus seiner Generation wieder gelesen, die haben eigentlich ja kein Problem damit gehabt. Weil wenn ich jetzt ein Buch kaufe irgendwie, dann kann ich das lesen und das kann ich in 10 Jahren nochmal lesen und in 20 Jahren nochmal lesen, da ist das ja noch alles ganz okay. Dann sind halt immer mehr Eselsohren drin, aber die Buchstaben fallen ja nicht raus. Und das heißt, erst meine Ururenkel irgendwann mal, die ziehen dann den alten Schinken vom Opa Tanjew aus dem Schrank und dann kommt halt alles entgegen,
geburtstig. Richtig, ja. Im schlimmsten Falle ist es so, dass einfach die Handschrift sich verändert oder die Schriftart sich verändert, wie es ja in Deutschland war mit der Fraktur Sütterlin-Schrift, die heute ja auch nicht mehr jeder lesen kann.
Thema jetzt.
Aber da kommen wir ja später nochmal dazu. Aber grundsätzlich, die Aufzeichnungen bei jetzt nicht völlig unsachgemäßer Handhabung halten sich auf jeden Fall lange.
Genau.
Und sind grundsätzlich erstmal noch einsehbar, lesbar sozusagen.
Damit haben wir eigentlich mal so, sage ich mal, die wichtigsten nicht technischen Datenträger mal soweit abgehakt, die Entwicklung. Und ich würde vorschlagen,
Moment, wir sind jetzt erstmal nur bei den, also wenn du sagst nicht technisch, gut. Ja, gesagt, bei den analogen müssen wir auf jeden Fall noch mindestens die Fotografie mit
dazu. Klar, da kommen wir vorschlagen, bevor wir jetzt damit weitermachen, machen wir erstmal wieder ein bisschen Musik.
Genau, wir haben nämlich ein technisches Medium mitgebracht, eine CD.
Ja, und wir werden jetzt hier ein bisschen Musik Lotto gleich mal spielen. Auf meiner CD ist jetzt nämlich irgendwie unterwegs, dummerweise, mein schlauer Spickzettel abhanden gekommen, wo drauf steht, was für ein Lied sich an welcher Stelle befindet. Das heißt, ihr werdet jetzt mal was spielen und ich werde euch danach verraten, was es war, weil ich selbst nicht genau weiß, was jetzt kommt.
Na dann viel Spaß.
System to its knees.
Hallo, willkommen zurück beim Fnordfunk, 20. Ausgabe, die Sendung des Chaos Computer Club Mainz. Das war gerade Triad, von denen wir vielleicht, wenn das Musiklotto es will, später noch ein paar Lieder hören. Auch freie Musik.
und eine Band, die quasi nur im Netz existiert. Die haben sich oft selbst persönlich gar nie gesehen und kollaborieren nur übers Netz zusammen und veröffentlichen da ihre Musik. Ja, zurück zum Thema der Sendung, The New Dark Age. Wir sprechen über die Haltbarkeit von Daten und Datenträgern. In der ersten halben Stunde der Sendung jetzt haben wir uns ein bisschen unterhalten über die ganzen klassischen Datenträger, angefangen vom Stein über Papyrus bis hin zum Papier und die Haltbarkeit dieser Datenträger, bis sie irgendwann dann zerfallen und vom Zeitlichen zersegnet werden. Papier war lange Zeit das vorherrschende und wichtigste Medium. Aber dann kamen eine ganze Menge neuer Medien, neue Technologien im letzten Jahrhundert. Ende des 19. Jahrhunderts ging es los. Fotografie war, glaube ich, das Erste, was so dann auf der Bühne
trat. Ja, wobei eigentlich sind die ersten Anfänge der Fotografie noch viel früher gewesen. Wir wissen heute, dass schon Leonardo da Vinci mit Quecksilbersalzen experimentiert hat. Es wurden zum Beispiel schon so im Prinzip in der Renaissancezeit letztlich sozusagen Vorbilder quasi aufbelichtet in einer Kamera Obscura Technik auf eine Leinwand und dann nachgezeichnet. Wirklich angefangen hat es dann mit der Fotografie eigentlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Daguerreotypie als erste frühe Form und hat sich ja auch relativ schnell und weit verbreitet, anfänglich etwas unter dem Spott der etablierten Künste sozusagen, aber inzwischen oder relativ schnell eigentlich schon nicht mehr wegzudenken aus der normalen Welt und wirklich auch die erste sozusagen Methode, um fotorealistisch sozusagen Bilder festzuhalten. Ja, bis dahin waren es ja immer künstlerisch freie sozusagen Interpretationen dessen, was gesehen wurde.
Und das war zunächst noch nicht auf Film, wie man ihn später kannte, glaube ich, sondern
Glasplatten.
Glasplatten, ne?
Und die waren beschichtet mit irgendwas.
Ja, mit Quecksilber. Letztlich sind es alles Quecksilbersalze.
Okay, und so Glasplatten halten ja an sich mal ziemlich lange. Auch diese Beschichtung darauf? Quatsch,
Quecksilbersalze, Silbersalze.
Silbersalze.
Ja. Aha. Und die halten wenn sie entsprechend chemisch haltbar gemacht werden, schon. Weil grundsätzlich während der Belichtung ist das ja ein sehr instabiles Material. Ja, und deswegen werden die ja in der Dunkelkammer ausbelichtet. Und dann eben durch einen entsprechend sozusagen chemischen Prozess dann quasi abgetötet. Ja. Also der Prozess wird angehalten und damit wird das Bild erst haltbar.
Okay, ja, und wenn das jetzt so fachgerecht haltbar gemacht wurde, wie lange hält das dann? Irgendwie eine Vorstellung?
Bei korrekter Lagerung wohl auch mehrere hundert Jahre.
Okay. Wir sprechen eigentlich von ganz normalen Fotos. Keine Digitalfotos, sondern
Ich spreche jetzt erstmal nur von Schwarz-Weiß-Fotos, ganz wichtig. Das Bilderarchiv in Marburg ist ein sehr großes Bilderarchiv. Die speichern in Anführungsstrichen alle Bilder nur im Schwarz-Weiß-Format oder speicherten es vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit der Digitaltechnik ist. Und zwar haben sie da im Prinzip Dias gemacht und die zwischen Glasplatten geklebt. Mhm. Ja, einfach deswegen, weil Glas schlicht unempfindlich für den Zahn der Zeit ist. Glas hält sich Jahrtausende.
Ja, und das belichtete Material dazwischen halt eben
Luftdicht verschlossen,
nicht und Jahrtausende, aber doch
gelagert, hält es sich auch schon sehr, sehr lange. Ja. Mhm. Ganz im Gegensatz zu Farbbildern, Farbfotos, die das Problem haben, dass sich mit der Zeit die Farben verändern.
Das heißt aber, das Foto bleibt im Prinzip schon sichtbar. Ich kenne aber Fotos von Oma aus der frühen Zeit, die auch farbig waren. Die haben in der Regel einen Gelbstich oder sonst irgendeinen Stich.
Die haben Farbfehler, ja.
Genau, und sehen halt dann doch nicht ganz so farbkräftig aus wie die aktuellen aus meiner ganz tollen neuen Digicam gemachten Bilder.
Gut, aber da war jetzt auch nochmal von der Entwicklung nochmal ein Schritt dazwischen. Zwischen Glas und Farbfotos kam ja dann erstmal der Film, ne?
Also der Film, richtig, ja. Also mit der Zeit wurden natürlich dann, das war ja auch die Zeit, in der die Kunststoffe aufkamen. Und man hat dann eben als einen Kunststoff, der gut dafür geeignet war, eben Celluloid entwickelt. Und Celluloid wird ja bis heute beim Filmen eingesetzt, also sowohl für Fotos als auch dann eben für den Film, der sich dadurch natürlich auch erst entwickelt hat. Gut, was dann auch irgendwann dazu gekommen ist, war halt die Tonaufzeichnung, die beim Film ja auch optisch stattfindet. Als andere Verfahren haben sich ja auch dann etwa zur selben Zeit wie die Fotografie dann als erstes Tonaufzeichnungsmedium der Phonograph. Die
Phonographen, das war eine Walze mit Wachsbeschichtung, wenn ich mich recht entsinne, ne?
Ja, das waren entweder Walzen mit Wachsbeschichtung, die man selber bespielen konnte, wobei das im Prinzip dasselbe Gerät wie zum Abspielen war. Man musste einfach nur ziemlich laut in den Trichter reinbrüllen oder reinspielen. Das war auch noch lange Zeit bei den ersten Schallplatten so. Diese Grammophon-Schallplatten, die allerersten, das waren noch keine elektrischen Aufnahmen, sondern es waren einfach akustische Aufnahmen, bei denen keine großen Orchesteraufnahmen da waren, sondern die wenigen Leute, die man vor diesen riesigen Schalltrichter stellen konnte, die mussten da wirklich mit Full Power in diesen Trichter hineinspielen, damit sich am Ende dieses riesigen Schalltrichters, der dann wirklich 2-3 Meter Durchmesser hatte, dann sozusagen so viel Schalldruck auf der Membran ankommt, dass sich der Metallstift sozusagen bewegte da in der Wachsplatte.
Wenn ich jetzt höre Wachsplatte, das klingt ja nicht so, als würde das lange halten.
Nee, die wurde auch, das war im Prinzip auch nur sozusagen die erste Matrize, davon wurde dann ein Abguss gemacht und von diesem Abguss wurden dann sozusagen die Platten gepresst. Deswegen gibt es von den frühen Grammophonplatten auch nur winzige Auflagen immer, ja, weil die ganze Technik noch so schlecht war, in Anführungsstrichen, dass diese Matrizen relativ schnell verbraucht waren.
Und die wurden dann in Shellac gepresst? Was für Material war das?
Shellac, ja, als eine der frühen Kunststoffarten, die dann eben entsprechend relativ dick und relativ schwer waren, wobei man andererseits sagen muss, dass Shellac auch wesentlich unempfindlicher war als die heutigen Kunststoffe, die man für Schallplatten verwendet.
Und wie lange halten solche Platten dann, wenn man die jetzt nicht schon früher zerscratcht?
Also bei korrekter Lagerung kann ich sagen, über 100 Jahre auf jeden Fall, weil mein ältester Freund Schallplatten sammelt. So alte Grammophonplatten und Phonographenrollen und die sind eigentlich noch alle mehr oder weniger natürlich zwar zerkratzt, aber durchaus abspielbar.
Das ist aber dann Shellac noch.
Das sind, ja, das sind
Shellac-Platten.
So also die moderneren Kunststoffplatten, die gibt's erst seit nach dem Krieg.
Ja, also genau.
Noch,
ja, genau.
Noch bis und da gibt's kurz noch nach dem Krieg, noch bis kurz nach dem Krieg die ersten 33er, 45er Platten, die dann aufkamen, die waren auch noch Shellac und erst danach kamen dann andere Kunststoffe.
Okay, da weiß man noch nicht, ob die 100 Jahre halten.
Nee, sind auf jeden Fall nicht so hitzeresistent. Das heißt, wenn du die lange noch in die Wärme tust, dann hast du eine verbogene Platte.
Also korrekte Lagerung gleich schön kühl, nicht feucht, sondern eher trocken?
Ja gut, Kunststoffe sind erstmal feuchtigkeitsunempfindlich. Das Einzige, was halt ist, das war mal eine Mode in den 70er, 80er, ja, in den 90er, dieses Nassabspielen und zum Teil haben diese Nassabspielflüssigkeiten derartige Rückstände in diesen Plattenrillen hinterlassen, dass die Platten im Prinzip wertlos geworden sind. Ja, okay. Also zumindest für jemanden, der toll, rauscharm, rein Musik hören will, so die richtigen Analog-Klang-Freaks, ja, für die sind solche Platten dann im Prinzip wertlos geworden,
kaputt.
Weil kaputt, genau. Okay. Aber das war damals ja nicht der Fall. Heute sagt man so, dass man, also früher diese Shellac-Platten wurden mit Metallnadeln, also Stahlnadeln abgespielt, die im Prinzip eigentlich auch nur einmal benutzt wurden. Heute spielt man die meistens mit Holznadeln ab, die natürlich noch schneller kaputt gehen, aber die halt den Shellac nicht so zerkratzen, ja, weil klar, ja.
Es gibt ja auch mittlerweile Abtastgeräte mit Lasertechnik.
Richtig.
Das heißt, einfach mit dem Laser drauf.
Greifen wir jetzt völlig,
das ist aber dasselbe,
völlig ab.
Das ist dasselbe Medium, ist nur eine andere Abtasttechnik. Aber das ist jetzt trotzdem ein anderes Thema. Ja.
Völlig, wenn wir jetzt mit verschiedenen Abtasttechniken von Platten anfangen.
Was gab es denn dann noch nach den Schallplatten? Was, Magnetbänder? Oder
ja, die Magnetbänder sind im Prinzip in den 30ern entwickelt worden in Deutschland. Ist dann erstmal so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Man hat nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion allerdings in irgendwelchen sowjetischen Archiven Magnetbandaufnahmen, Musik und auch Sprachaufnahmen aus dem Dritten Reich gefunden.
Ja.
inklusive Aufnahmegeräte, denn die Sowjets waren schlau genug, die haben einfach alles erstmal eingepackt und mitgenommen und dann irgendwo in den Keller getan. Und da ist es Gott sei Dank alles übrig geblieben und erstaunlicherweise sogar noch funktionstüchtig. Ist auch der Grund, warum die Bandlaufgeschwindigkeiten von Magnetbändern in Metern gemessen werden. Ja, weil also sozusagen lange Zeit hieß es, nicht die Deutschen, sondern die Amerikaner hätten das Magnetband erfunden. Aber die Amerikaner messen bis heute noch nicht so richtig im metrischen Maß.
Das ist richtig. Ja, Probleme bei Magnetbändern? Klar, wenn man die aufwickelt, also die sind erstmal magnetisch, das heißt, sie sind empfindlich gegenüber Magnetfeldern. Das heißt, starker Magnet ist eigentlich geeignet, um das Ding kaputt zu kriegen oder die Daten drauf zu zerstören. Die Aufzeichnung.
Richtig, ja, wobei ein konstantes Magnetfeld noch nicht so sehr gefährlich wird, es dann, wenn das Magnetfeld sich bewegt. Mhm. Dann wird es erst richtig gefährlich. Mhm. Trotzdem ist es natürlich so, diese Magnetbänder sozusagen auf der Spule, sozusagen die übersprechen quasi zwischen den einzelnen Lagen, überlagern sich ja diese kleinen Magnetfelder dann und da gibt es dann sozusagen dementsprechend dann so Schattenkopien.
Das heißt, man sollte die mindestens einmal im Jahr komplett umspulen.
Man sollte die von Zeit zu Zeit umspulen, damit eben dieser Effekt sozusagen sich nicht verstärkt.
Okay, angenommen, man lagert die jetzt richtig und spult sie immer brav um. Wie lange und hält sie von Magnetfeldern fern? Wie lange halten dann solche Magnetbänder?
Einige Jahrzehnte.
Ja, Jahrzehnte.
Da ist da auch
Sense. Aber gut, wir sind natürlich jetzt schon mal unter der 100-Jahres-Grenze, kann man sagen. Und im Einzelfall mögen die auch länger halten. Das kommt halt ein bisschen auf die Lagerung an. Und manchmal mögen die auch vielleicht schon vorher kaputt gehen. Korrekte Lagerung heißt auch kühl in dem Fall.
Es gab noch andere Methoden. Also ich meine, es gab auch noch eine Zeit, also gerade so in den 50er, 60er, 70ern wurde sehr viel herumexperimentiert. Es gibt zum Beispiel ähnliche Technik, aber nicht mit einem beschichteten Kunststoffband, sondern mit Draht. Es gab Draht sozusagen,
der dann magnetisiert wird.
Tonaufnahmegeräte, die dann nach demselben System funktionierten. Das Problem bei dem Draht war einfach, dass der sich einfach nicht so lange hält, weil Metalldraht, so dieses ständige Neuverbiegen, nur eine begrenzte Zeit mitmacht, bevor er einfach reißt. Und Tonband kann man sozusagen nochmal eben kleben. Dabei verliert man vielleicht ein paar Zentimeter Band, aber das ist kein Problem. Ja.
Weil das so schnell läuft.
Den Draht kann man
löten,
schweißen, wie auch immer. Also es ist jedenfalls nicht so das, was der normale Mensch gerade mal eben zu Hause rumliegen hat.
Okay.
Also ich meine, ich habe damals, meine Kassetten sind mir, na, was heißt nicht regelmäßig, aber manche sind mir schon gerissen. Da habe ich einfach ein bisschen Tesaband genommen, zack, und dann ging es wieder.
Ja, das kenne ich. Wenn die total verwurstelt waren, einfach mal die Kassette aufgemacht, das Band auseinander und zur Not auch auseinandergeschnitten, einmal rumgedreht und wieder zusammengeklebt oder sowas.
Ja.
Gut, nachdem man also auf den Trichter kam, Magnetismus zum Speichern von Daten zu verwenden, dann taucht ja auch irgendwann die Diskette auf der Bildfläche auf.
Ist ja auch Magnet.
Eben. Ja, es gab neben diesem Draht, es gab auch so, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß. Das war im Prinzip eine Platte, allerdings aus ganz dünnem Kunststoff, die auch magnetisch besprochen wurde.
Dieser Freund von mir hatte
so ein Ding, das war als Diktaphon, wurde das benutzt. Und das Lustige war, das war eine Platte, die war so groß wie eine normale Schallplatte, war aber fast, also kaum dicker als ein normales Blatt Papier und die konnte man auch zusammenklappen. Die konnte man zweimal falten und dann passte die in den Briefumschlag. und die wurde magnetisch besprochen. Ja. Das System hat, glaube ich, Philips auf den Markt gebracht.
Hat sich aber anscheinend nicht durchgesetzt.
Hat sich nicht so groß durchgesetzt.
Sony hat dann mal gesagt, wir machen jetzt kleine Platten und machen ein kleines rechteckiges Gehäuse drumherum, nennen das Diskette und verkaufen das in hohen Stückzahlen.
Richtig, ja. Und dann kamen so, ja, die Disketten halt für den Computer als eben digitales Medium. Vorher gab es natürlich auch schon Bänder, die digital bespielt wurden mit Daten. Noch früher gab es Lochkarten bzw. Lochstreifen.
Lochkarten halten sogar ziemlich lange, weil das ist ja Papier gewesen oder Pappe.
Ja, vor allem dicke Pappe.
Dickes Papier, also das hält lange. Und man hatte auch kein Problem mit dem Ausbleichen der Schrift, all dieweil da keine Schrift drauf war, sondern Löcher drin und die haben sich eben auch lange gehalten,
richtig,
die
Löcher. Das kommt übrigens daher, also das geht ja dann zurück auf die den Vorläufer der IBM. Diese Zählmaschinen, die mit Lochkarten betrieben wurden, ja, für die Volkszählung in USA. Und das hat sich halt so bewährt, dass man die halt auch für Computer dann nachher, für die ersten Computermaschinen benutzt hat, weil damals gab es halt noch keine Monitore und auch noch gar keine Tastaturen.
Okay, also Lochkarten passt wenig drauf, aber halten ewig. Disketten passten mehr drauf, aber dafür halten sie 5 bis 10 Jahre.
Ja, sowas.
Also je nach Datendichte. Also meine alten C64-Disketten sind zum Teil noch problemlos lesbar, obwohl die inzwischen 20 Jahre, über 20 Jahre, nee, okay, 25 Jahre alt sind, ja, zum Teil. Und das geht noch, aber das waren halt 5/4 Zoll Disketten, diese schönen, schlabbrigen, schwarzen Plastikdinger, die trotzdem nur geringe Datenkapazität hatten. Ich weiß es nicht mehr, 180 Kilobyte oder Tresen, sowas.
Ja. Das weiß ich doch heute nicht mehr. Ich hatte auch so ein Ding.
Ja, ich weiß es auch nicht mehr.
Ja, okay. Ja, gehen wir mal weiter. Es gab dann
als allerdings auch noch größere. Es gab 8-Zoll-Disketten vor den 5/4-Zoll-Disketten.
Habe ich mal gesehen.
Nur ein einziges Mal gesehen.
Ja, das habe ich auch mal gesehen. Aber
selbes System, nur einfach größer. Und ja, dann gab es die 5/4-Zoll, dann die 3,5-Zoll-Disketten, die sich ja nun sehr lange gehalten haben.
Und dann gab es die Festplatten als nächstes.
Ja, die oder Festplatten waren schon vor den 3,5-Zoll-Disketten da. Ja.
Okay, gut, aber das ist jetzt nicht wichtig, welches Format jetzt da wann kam. Also
genau, das ist jetzt auch so eine schnelle zeitliche Abfolge. Da sprechen wir ja über Jahrzehnte oder sogar noch geringere Zeitabstände, wo dann diese Dinge nacheinander erfunden wurden. Und klar gab es immer Vorläufer, aber die Festplatten waren ja dann eigentlich nochmal eine Weiterentwicklung der Diskette im Grunde. Das heißt, ich nehme einfach zwei feste Platten, zum Beispiel aus Glas oder Aluminium, macht man das heute. Beschichte die magnetisch mit magnetischem Material und schreibe da magnetisch meine Daten drauf. Im Prinzip wie bei der Diskette. Der Hauptunterschied ist, dass der Schreiblesekopf bei einer Diskette auf dieser Scheibe drauf sitzt und da drauf schleift. Das heißt, man hat auch das Problem, dass die dadurch verschleißen, je länger man die betreibt. Bei Festplatten, die dreht sich so schnell, dass zwischen der Platte und dem Schreiblesekopf ein kleines Luftkissen entsteht durch die mitgerissene Luft. Ja. Das heißt, ich habe keine Reibung mehr.
Okay. Außer ja, und vor allem hat man keinen Staub da drin. Das ist ganz wichtig, weil nämlich ein Staubkorn wesentlich größer ist als der Schreiblesekopf von der Festplatte. Das heißt, das wird der Kopf nicht lange mitmachen.
In ein dichtes Gehäuse packen und hat nicht das Problem, wie eine Diskette, die man wechselt, dass da immer was dazwischen kommt.
Richtig.
Okay. Und wie lange hält so eine Festplatte dann unter normalen Umständen?
Auch ein paar Jahrzehnte.
Ja.
Also ich habe Daten gefunden, 10 bis 30 Jahre geht man von aus.
Ja, richtig.
Wobei,
ja.
Bei
richtiger Lagerung.
Ja, und bei ordentlichen Festplatten. Ich sag nur Desta, wenn jemandem das was sagt. Von IBM gab es aber so eine misslungene Serie, die haben mich auch einige Daten gekostet.
Ja, die Montagsproduktion. Das ist im Einzelfall auch schon mal anders als der Regelfall.
Ja, das ist halt auch immer die Schwierigkeit.
Ganz
ja.
interessant war ja dann die Philips-Entwicklung, die CD. Wer war da beteiligt? Philips und noch ein paar andere?
Boah, das weiß ich doch nicht.
Sony vielleicht?
Im Wesentlichen war es Philips allerdings. Ja. Philips hält auch das Patent.
Ja. Da wurde es dann nicht mehr magnetisch, sondern optisch, die Speicherung der Daten.
Genau, da hat man eine optische Schicht mit so kleinen sogenannten Pits drin, also so Erhebungen. Und der Laser kann dann halt abtasten, ob da gerade eine Erhebung ist oder nicht. Und dadurch kann man dann die Daten runterlesen.
Ja. Das wurde anfangs dann auch verkauft mit unbeschränkt haltbar oder fast ewig haltbar. Inzwischen weiß man zwar, eine gepresste CD, sprich eine gekaufte CD, hält durchaus 100 oder mehr Jahre, aber spätestens bei den selbstgeschriebenen
hört der Spaß auf, die halten so 5 bis 10 Jahre ungefähr oder manchmal auch länger.
Hängt vom Material ab. Also die haben ja im Prinzip ein das funktioniert ja eben nicht durch Pressen, da werden halt keine Berge und Täler reingepresst, geht ja nicht, sondern da wird im Prinzip was reingebrannt.
Genau.
Und heute verwendet man eben diese ja, grünlich, bläulich, silbrigen Träger, also Farbmaterialien, wie auch immer.
Das sind organische Stoffe, die sich mit der Zeit auch zersetzen.
Richtig,
ja. Die schimmeln.
Und ganz am Anfang gab es eine Zeit lang noch diese schönen goldenen Rohlinge, an die man sich vielleicht noch erinnert. Also wir reden jetzt so von der Zeit 94, 95, 96. Das ist auch die Zeit, in der ich meinen ersten Brenner hatte. Und insofern kann ich selber vergleichen. Ich hatte beide von Anfang an und meine goldenen Rohlinge, die haben heute noch praktisch keine Schreiblesefehler. Mhm. Und die grünen, die sind zum Teil, ja, kaputt, muss man sagen.
Dabei sind die eigentlich etwas weniger alt, also jünger.
Ja, es ist später einfach gekauft. Unterschiedliches sozusagen
Material.
Trägermaterial.
Das heißt, die alten hatten noch nicht organische Stoffe, die schimmeln nicht.
Weiß ich nicht, es war ein anderes chemisches Verfahren sozusagen.
Genau. Ja.
Und das war einfach besser haltbar. Nachteil sozusagen, sie waren auch teurer. Und der Kunde stimmt mit dem Geldbeutel ab. Der Kunde hat halt die billigen Azo-Rohlinge haben wollen. Deswegen haben wir nur noch Azo-Rohlinge heutzutage.
Genau. Der Nachfolger, ja bitte?
Genau, der Nachfolger, würde ich auch
sagen. Der Nachfolger, genau. Die DVD. Eigentlich ein ganz ähnliches Prinzip, nur dass wir alles noch dichter backen und noch eine höhere Datenkapazität erzielen. Die sind auch mittlerweile beschreibbar. Die halten ähnlich lange wie CDs, soweit ich weiß.
Ja,
ähnliche Technik, lange. Ähnliche Haltbarkeit. So.
Richtig, höhere Datendichte zum einen, weil halt die Daten dichter gepackt werden und zum zweiten haben sie inzwischen auch zwei Lagen.
Genau,
man kann zwei Datenschichten unterbringen.
Wir haben sogar eine Film-DVD zu Hause, die hört irgendwann auf, wenn man den Film guckt, dann ist der irgendwann fertig, also in der Mitte. Dann muss man zum Laufwerk gehen, die DVD umdrehen und die Rückseite abspielen.
Wie bei den guten alten Schallplatten wieder.
Wie bei den guten, und wir haben es erst nicht gerafft. Und vor allem, man kann auch, du hast ja dann keinen Aufdruck drauf, weil auf beiden Seiten ist ja dann Silberfläche. Das heißt, du hast das Ding in der Hand und denkst dir, welcher Film war das denn jetzt wohl?
Ja, in der Mitte steht dann, ist ja so ein Bereich, der nicht beschrieben werden kann.
Ja, steht dann ganz klein drin. Gut,
dann hätten wir, also nach den DVDs, was gibt es noch? Den Flash-Speicher.
Flash-Speicher.
Also auch wieder eine magnetische Geschichte. Etwas, was, gut, müssen wir es glaube ich nicht
ins Detail gehen. Flash ist jetzt eigentlich nicht magnetisch.
Auf was für ein Prinzip basiert das?
Flash ist, das sind Silizium-Chips, wo man durch hohe elektrische Spannung ein paar Elektronen irgendwie in einen anderen Bereich des Chips rein katapultiert und die dann erstmal da drin bleiben.
Mhm.
Und dann kann man halt lesen, ob die jetzt unten oder oben sind. Und durch Wiederbeschreiben oder durch Löschen kann man die wieder alle runterholen und dann selektiv wieder hochpushen.
Und wer jetzt von Flash-Speicher der Begriff so nicht sagt, das ist das, was in diesen ganzen USB-Sticks, Digitalkameras und solchen Geschichten drin steckt. Was
richtig, auch in vielen MP3-Playern.
MP3-Player, ja. Diese ganze Technik, Handys wahrscheinlich auch, oder?
Handys auch,
ja.
Und wie lange hält so Flash-Speicher? Weiß man da überhaupt schon was?
Nicht so sehr lange, auch nicht länger als ein Jahrzehnt ungefähr.
Okay, dann ist einfach diese Ladungsunterschied dann...
Genau. Also ich denke mal, dass man die dann auch neu bespielen kann, aber die Daten, die vorher drauf waren, sind dann erstmal weg. Okay.
Damit haben wir jetzt eigentlich so die Speichermedien, die wir aus dem Alltag so täglich verwenden derzeit, größtenteils abgehakt,
oder? Ja, eins wollte ich noch gerne erwähnen. Es gibt nämlich bei DVDs unglaublich viele Formate, DVD Plus, RW und Minus R und Schnickschnack, wo keiner mehr durchblickt und mittlerweile alle Brenner alles können, zum Glück. Aber es gibt auch die DVD-RAM. Und das ist eine DVD, die wurde dafür entwickelt, Sachen zu archivieren, speziell.
Mhm.
Und die hat nicht organische Stoffe als Farbschicht, lässt sich selber brennen und hält dann aber auch mindestens 30 Jahre.
Mhm.
Was jetzt im Vergleich zum Stein noch vergleichsweise wenig ist, aber immer noch besser als die anderen CD-RAMs. Das heißt, wenn man wirklich seine Fotos archivieren will, sollte man eher zu einer DVD-RAM greifen, auch wenn die 2 Euro teurer ist, als zu irgendeiner anderen DVD.
Ja, die DVD-RAMs sind in der Tat besser. Die haben auch bessere sozusagen Systeme zur Datensicherheit.
Genau.
Also durch entsprechende Speicherungen werden sozusagen Daten auch redundant abgelegt. Das heißt, selbst wenn einzelne Bits verloren sind, sind die Daten noch lesbar. Die DVD-RAM ist insofern eigentlich zwar leider auch nur in Europa übrigens weniger verbreitet. In Asien ist die sehr, sehr weit verbreitet, einfach weil sie sicherer ist.
Ja,
gut, es gibt übrigens noch ein Verfahren, was so dazwischen ist, zwischen der Diskette und sozusagen der CD-DVD, also zwischen magnetischen und optischen. Das sind die magneto-optischen Laufwerke, die im Privatanwenderbereich jetzt erstmal keine große Rolle spielen, weil die Laufwerke schlicht zu teuer sind.
Na, wir können ja vielleicht hier mal die Minidisc nennen. Die Minidisc ist ja ein magneto-optisches Ding. Das müssen wir mal kurz so nennen. Das ist das, was der Verbraucher vielleicht am ehesten kennt.
Ja, stimmt, ne? Das kennt er noch, ja.
Das Prinzip, ich schieße einen Laser drauf, dann wird die Stelle heiß und ich kann die ummagnetisieren.
Richtig. Ja, der Vorteil, die sind insofern spannend, gerade für unser Thema, weil die eine sehr, sehr hohe Datensicherheit bieten und Lagerdauer bieten. Ja, diese magneto-optischen Disketten werden optisch gelesen und magneto-optisch geschrieben und haben dadurch eine Lagerzeit von so 50 Jahren.
Genau. Gut.
Damit haben wir jetzt im Prinzip schon die Überblendung zum nächsten Themenblock mehr oder weniger vorbereitet, nämlich die digitalen Medien. Da gibt es ja noch ein paar Probleme, die es eigentlich bei den ganzen alten analogen Sachen nicht gab, aber da wir jetzt schon fast die Hälfte der Sendung rum haben, und das jetzt ziemlich viel Stoff war, machen wir erstmal eine Pause und spielen noch ein bisschen Musik. Ne?
Genau, ich habe was mitgebracht von der Band Gut für den Keller. Rocken tun die anderen.
Mama.
der Groovin. Das war ganz schön anstrengend jetzt eben mit den ganzen vielen DVD, Minidisc, CD, Floppy Disc, Medien über Medien, das hat sich überschlagen im letzten Jahrhundert. Zur Entspannung war das jetzt erstmal gut für den Keller. Ich finde, die sind gut für den Keller.
Hier ist der Nordfunk, kurz nach 6, 18.01 Uhr bei Radio Rheinwelle. Und unser Thema ist heute die Haltbarkeit von Daten und Datenträgern. Wir haben in der ersten Stunde mal so einen Abriss gemacht von den Steintafeln und Höhlenmalereien über Tonpapier, Papyrus bis hin zu über Tonbänder und Schallplatten zu Festplatten und CDs und DVDs und haben eigentlich festgestellt, die Haltbarkeit dieser Datenträger ist immer, hat abgenommen. Die Datenträger wurden vielleicht praktischer, vielseitiger, die Daten dichter, speicherbar.
Immer mehr Daten drauf,
ja. Immer mehr Daten auf immer kleinerem Raum, aber unsere ganzen heutigen Datenträger halten bestenfalls Jahrzehnte und nicht mehr die Jahrhunderte oder Jahrtausende, wie wir es früher mit Papier oder noch früher mit härteren Materialien hatten. Jetzt ist es ja so, dass allerdings bei den ganzen digitalen Datenträgern noch eine ganze Menge Probleme auftauchen, die es früher überhaupt nicht gab. Das vielleicht eines der interessantesten ist, finde ich, dass man jetzt Datenträger hat, wo man spezielle Geräte für braucht, um überhaupt damit was anfangen zu können. Also für ein Buch oder ein Bild braucht man keine Maschine, um sie mit diesem Datenträger was anfangen zu können. Aber seit wir jetzt ja
technische Datenträger haben. Da guckst du drauf und liest das dann halt. Ja, das stimmt. Klar, wir haben natürlich das Problem, wir brauchen erstmal passende Lesegeräte. Das ist ja, fängt ja schon eigentlich bei der Schallplatte an. Ohne Plattenspieler ist da nichts mit anzufangen und nur durch draufgucken kann ich die Musik ja noch nicht hörbar machen. Bei Schallplatten geht es eigentlich nur relativ einfach, weil wenn man die näher untersucht mit einer Lupe oder zur Not mit einem Mikroskop, dann kommt man vielleicht drauf, in welcher Form die Daten da gespeichert sind und wie man das vielleicht, wie man irgendwie ein Maschinchen bauen könnte, um das dann doch wieder abzuspielen. Schwieriger ist es zum Beispiel mal bei Magnetbändern. Wir haben beispielsweise aus der Apollo-Mission die Magnetbänder noch übrig. Die sind, glaube ich, sogar noch so weit erhalten, dass man die theoretisch lesen könnte, wenn man denn ein Laufwerk dafür hätte. Mhm. Hat man aber nicht.
Das heißt, Magnetband ist nicht gleich Magnetband. Da gibt es auch verschiedene Formate. Und wenn man jetzt für dieses spezielle, hat man die Maschine nicht mehr, weiß vielleicht gar nicht mehr, wie die im Detail aussieht und kann deshalb mit dem ganzen Daten nichts anfangen.
So ist das genau. Ja, du brauchst spezielle Maschinen. Also du kannst ja zum Beispiel das Band unterschiedlich schnell am Schreibkopf vorbeilaufen lassen. Und das hat ja eine enorme Auswirkung drauf, wie das jetzt dann gelesen wird. Dann ist die Codierung anders. Das heißt, die Bits, die da drauf sind, sind ja nicht unbedingt einfach als Einsen und Nullen somit in die eine Richtung, in die andere Richtung magnetisiert, sondern da hat man sich ja bestimmte Codes ausgedacht, gerade für digitale Daten. Falls dann irgendwas falsch gelesen wird, mal so ein Bit, dann darf das ja nicht gerade den ganzen Datenbestand kaputt machen, sondern das soll ja dann, da gibt es halt ganz komplexe Verfahren. Ich habe das gelernt in meinem Studium, irgendwelche CRC-Prüfsummen, Schnickschnack, bla bla bla. Aber wenn man nicht weiß, wie das genau funktioniert, dann hat man halt schlechte Karten, sowas nochmal auszulesen, gerade bei digitalen Daten. Mhm. Bei analogen geht's noch. Dann schließt du den Lautsprecher an, deinen Schreiblesekopf an und dann kommt da schon so ein Säuseln raus und dann drehst du so lange an der Geschwindigkeit, bis das sich anhört wie eine menschliche Stimme, der Sänger. Und dann kannst du halt die Musik wieder abspielen. Aber bei digitalen Daten ist das etwas schwieriger.
Na gut, das Verschlüsselungsproblem sozusagen oder das Speichersystem, das Speicherverfahren, die Sprache ist ja auch bei alten Datenträgern zum Teil gewesen. Ja, wenn das eine Sprache ist, die keiner mehr kennt, hast du zwar die Buchstaben oder Zeichen oder Bildchen, die du lesen kannst, aber du weißt trotzdem nicht, was da steht.
Das stimmt.
Mit entsprechendem Aufwand kann man das natürlich alles dann irgendwann wieder lesbar machen. Ja, so wurde sowohl die ägyptische Schrift als auch die meisten Keilschriften entziffert, aber es gibt immer noch einige Schriften, dazu reicht mein Fachwissen nicht aus, aber es gibt noch Schriften, die nicht entziffert wurden. Die einzige, die mir jetzt konkret einfällt, sind diese Bildschriften der mittel- und südamerikanischen Indianer.
Ja. Da hast du aber im Prinzip, hast du recht, aber im Prinzip liegt man ja mit den digitalen Datenträgern noch eins drauf. Weil die digitalen Datenträger hast du ja, wenn es eine Sprache, ob bekannt oder unbekannt, die dann nochmal in Nullen und Einsen übersetzt wird nach irgendeinem Schema, das man vielleicht auch nicht kennt. Also denn digitale Daten sind ja immer nichts anderes als eine Kette von Nullen und Einsen. Und da muss man erstmal wissen, wie man diese Nullen und Einsen zu interpretieren hat.
Du musst ja erstmal drauf kommen, dass das überhaupt digitale Daten sind.
Okay, gehen wir davon aus,
dass... Aber gut, wenn man das jetzt raus hat, ja klar, dann muss man wissen, Und vor allen Dingen, du kannst ja irgendein Verfahren anwenden, du kriegst dann halt auch irgendwelche Nullen und Einsen raus, aber ob das jetzt die sind, die man ursprünglich mal versucht hat zu speichern auf dem Medium, ist noch eine andere Frage.
Ja, und vor allem, da gibt es ja im Laufe der letzten Jahrzehnte sind ja eigentlich fast täglich neue Methoden aufgetaucht, wie man aus diesen Nullen und Einsen in Schrift, Bild, Ton, was auch immer verwandeln und zurückverwandeln kann. Also ich meine, ich denke mal, das der verbreiteste ist wahrscheinlich ASCII, was vielleicht manchen was sagen wird, wo man immer eine gewisse, glaube 8 Nullen und Einsen zusammenfasst und damit eine Zahl zwischen 0 und 255 rausbekommt, die dann halt für die ganzen Buchstaben, Zahlen, wichtigsten Sonder- und Schriftzeichen stehen. Das ist ein sehr verbreitetes Verfahren.
Da werden die Buchstaben einfach durchnummeriert und man speichert dann die ganzen Nummern hintereinander. Genau. Weil der Computer ja keine Buchstaben kann.
Aber das ist noch ein relativ einfaches Verfahren. Aber wenn man dann jetzt an Verfahren wie JPEG denkt oder MP3, wo da sehr komplizierte mathematische Geschichten eingesetzt werden, um die Informationen möglichst zusammenzufalten, sage ich mal, zu stauchen, sie möglichst platzsparend abzuspeichern, das ist dann schon, steckt da schon ein Know-how drin, das nicht mehr so leicht rekonstruierbar ist, wenn das einmal verloren gehen sollte.
Also, wenn ich jetzt kein Programm mehr hätte, um MP3s abzuspielen, ich könnte selbst keins schreiben, obwohl ich Informatiker bin. Mhm. Das heißt, ich müsste irgendwo in eine Bibliothek gehen und mir ein Buch kaufen, wo drin steht, wie man das denn jetzt so macht. Und wie das, weil bei MP3s hat man das Problem, dass die sehr stark komprimiert sind und nach irgendwelchen gehörakustischen Forschungen und was man nicht hört, wird dann irgendwie weggelassen und überhaupt und sowieso. Das ist alles ziemlich kompliziert wieder zu entschlüsseln, sozusagen.
Hm. Das Problem wird nochmal stärker, wenn es dann irgendwelche Verschlüsselungs- oder Komprimierungsverfahren sind, die gar nicht öffentlich bekannt sind, wo vielleicht irgendeine Firma den Daumen drauf hält, sagt, das ist unser Patent, ihr dürft das benutzen, aber ihr dürft gar nicht wissen, wie das eigentlich funktioniert.
Genau.
Dann hängt es mit der Existenz der Firma zusammen. Solange es noch Programme von denen gibt, kann man mit den Daten was anfangen. Wenn das mal verloren geht, dann steht man vielleicht dumm da.
Ja, richtig. Mir fiel da zum Beispiel Word ein, wobei Word vielleicht auch nicht so ein gutes Beispiel ist, vermutlich, weiß ich nicht genau.
Na, Word
ich habe mich halt neulich
quasi gefragt. Standard schon, also fast jede Text oder eigentlich jede Textverarbeitung, die ich kenne, kann Word-Dateien lesen und praktisch alle können sie auch schreiben.
Das ist richtig. Ich habe mich halt gefragt, ist es heute noch möglich, Word 6.0-Dateien aufzumachen?
Ja.
Das ist ein altes Programm, ein altes Format.
Ich sag mal, ein bisschen schwieriger wird es vielleicht noch bei den ganz, ganz alten, so Word 3.0 für DOS oder so. Ja. Aber ich glaube, selbst die kann man noch irgendwie lesen. Wie lange man die Datenträger noch lesen kann.
Wie alt sind die denn? Wie alt ist das Format? Word 3.0, wann gab's das? Anfang der 90er, Ende der 80er?
In den Dreh rum würde ich mal.
Das heißt 15, 17 Jahre
jetzt. Ich rechne gerade zurück, Moment. 85, 86 hat es schon Word 4.0 gegeben für DOS. Das ist nämlich das erste, was ich benutzt habe. Den Vorgeläufer kenne ich nicht
mehr. Dann ist das eher schon
20
Jahre. Also wenn ich jetzt überlege, noch 30 Jahre weiter, dann habe ich einen Datenträger, der ist 50 Jahre alt, da ist eine Word 3.0-Datei drauf. Kann das dann noch jemand lesen?
Ich würde behaupten, ja, weil diese Word-Dokumente sind ja im Prinzip auch nur Text mit ein bisschen was drumherum gepackt. Also das kann man sich eigentlich noch recht gut herleiten, denke ich mal, oder?
Okay.
Aber ich glaube, wirklich viel kritischer wird es wirklich bei diesen hochkomprimierten Verfahren, wie halt JPEG, MP3 und sowas.
Also JPEG, mal kurz zur Erklärung, das ist das Format für Bilder, was Digitalkameras
verwenden. Ja, also eins von vielen Formaten, aber eigentlich das verbreitetste zurzeit.
Genau.
Ja. Und ja, der Trick dabei ist, dass JPEG ja auch ein Kompressionsverfahren ist, was aufgrund von mathematischen Verfahren arbeitet. Und wenn man diese mathematischen Verfahren nicht kennt, kann man das Bild einfach nicht mehr anzeigen. Genau. Das ist eine Sammlung, es ist wie eine ganze Sammlung. Es ist nicht ein einziges System, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene. Und sozusagen beim Komprimieren oder beim Kodieren eines JPEG-Bildes sozusagen sucht sich für jeden Bildteil das passende sozusagen Verfahren raus. Und wenn man eben sozusagen diese Verfahren nicht mehr hat, kann man die Bilddatei nicht mehr anzeigen.
Wo du sagst gerade, Sammlung von Verfahren. Ein Punkt, wo dieses Problem ja schon jetzt auftritt, ist bei Film. Bei diesen ganzen verschiedenen Videoformaten, die es für Filme auf dem Computer gibt, mit AFI und MPEG und was es da alles gibt, da passiert es einem ja das öfteren Mal, dass es dann irgendwie der Player nicht abspielt, weil es heißt, es fehlt ihm ein Codec. Und dann versucht man irgendwie diesen Codec zu finden, um diesen Film angucken zu können. Und dann fehlt einem ein Plugin für was weiß ich was. Und irgendwann gibt man dann auf. Ja.
Also das heißt, das geht schon mit aktueller Software schief. Das geht mit
aktueller Software teilweise schon schief, weil es da so viele Formate gibt, wo man und Unterformate, wo man teilweise nicht mehr durchblickt, was man jetzt eigentlich installieren muss, damit das sauber abspielt. Ja, dann fehlt der Ton oder was weiß ich was. Und jetzt kann man sich mal überlegen, wie das sein wird, wenn in 50 Jahren jemand versucht, alte AVI-Dateien oder MPEG-Dateien abzuspielen und versucht herauszufinden, was wir damals alles für Codecs und Formate verwendet haben. Also ja, das ist so, zukunftssicher ist das in dieser Hinsicht nicht. Also zum Archivieren eigentlich ein Albtraum.
Archivierbar ist das in der Form überhaupt nicht. Ja gut, also sagen wir mal, was kann man denn da machen? Also erstmal, um das mal aufzudröseln, es gibt da eigentlich drei Probleme, wenn man seine Daten, also archivieren will man ja auch zu Hause erstmal. Ich will ja meine Urlaubsbilder archivieren, mal mindestens so lange, bis ich sterbe. Also ich will ja nicht jetzt heute ein Bild machen und das in 5 Jahren schon nicht mehr haben, das ist ja auch doof. Und früher war das kein Problem, da hat man ja analog fotografiert, hatten wir eben. Das hat relativ lange gehalten. Heute hat man das Problem, erstens die Datenträger gehen kaputt. Zum Beispiel so Zeug wie die CD. Ich habe eine CD gebrannt mit meinen Bildern. In 5 Jahren lege ich die ein, höre irgendwie CD nicht mehr lesbar, Bilder weg. Was kann man dagegen machen?
Ja, Backup. Backups in irgendeiner machen. Form Backups machen.
Ja, die CD ist mein Backup. Sozusagen.
Ja, schlechtes Backup-Medium gewählt.
Ja, was mache ich?
Ja, für Backups hatten wir ja vorhin schon kurz angesprochen, bieten sich halt Datenträger an, die eine in sich schon mal eine lange Haltbarkeits- und Lagerdauer haben. Das zum einen. Das heißt, man sucht sich zum Beispiel ein magneto-optisches Medium raus. Ja, zum Beispiel eben gut diese MO-Disks, ja, die sind sehr teuer. Billiger und zwar nicht ganz, aber immer noch gut haltbar sind die DVD-RAMs zum Beispiel. Dann kann ich zumindest sagen, okay, 30 Jahre habe ich jetzt erstmal Ruhe.
Genau.
Naja, aber die kopiere ich dann irgendwann mal um, sozusagen. Das ist natürlich auch die Sache. Ja, zum einen, eine Kopie ist vielleicht bei wirklich tollen, wichtigen Sachen auch zu wenig.
Ja.
Ja, bei den Fotos hat man ja zum Beispiel auch, man hat irgendwo die Negativstreifen und man hat die Abzüge. Mhm. So, wenn man die jetzt getrennt aufbewahrt, dann
darf eins kaputt gehen.
Wenn eins kaputt gegangen ist, ist das andere immer noch übrig. Ja, genau. Wobei wir da schon den Vorteil haben, dass sie gegen, sagen wir mal, zum Beispiel Feuchtigkeit beide schon unempfindlich sind. Okay. Aber
ja gut, das ist klar.
Aber Lagerung ist halt, also Lagerung ist halt auch wichtig natürlich. Und bei Disketten oder bei DVD-RAMs, ja, wenn man die vernünftig lagert, sind die lange haltbar. Wenn man sie sich regelmäßig da mal anguckt und vielleicht auch mal umkopiert, dann kann eigentlich nicht viel passieren.
Stichwort umkopieren. Ich glaube, darum kommt man gar nicht mehr drum herum, weil was nützt es mir, wenn ich eine DVD-RAM habe, die ewig haltbar ist, wenn ich gar nicht weiß, ob in 30 Jahren, ich meine, schau mal an, was ich in den letzten 30 Jahren getan hat. Ich gehe mal nicht davon aus, dass in 30 Jahren die Rechner überhaupt noch DVD-Laufwerke vielleicht haben. Dann ist es vielleicht schon der Enkel von Blu-ray oder was auch immer, was bis dahin der Standard ist. Also eigentlich müsste man entweder sich dann gleich noch einen Rechner mit archivieren, den aktuellen, auf dem man sich die Sachen angucken kann und den irgendwo im Keller kühl und trocken lagern. Oder man muss halt eigentlich die Daten mit jeder Rechnergeneration oder zumindest einmal im Jahrzehnt auf das aktuelle neue Format umkopieren.
Richtig, ja. Problem habe ich auch. Ich habe im Keller habe ich noch meinen alten 286er und halt auch noch eine uralte MFM und eine RLL-Platte. Ja. Und für eines von beiden habe ich noch einen Controller. Für die MFM-Platte habe ich keinen. Die kann ich nicht mehr lesen. Der Rechner, der dazugehörte, ist hin. Der ist weg. Das heißt, die Platte ist im Prinzip für mich nutzlos geworden, weil benutzen kann ich sie nicht mehr.
Die Festplatte ist nutzlos geworden, die Daten da drauf sind verloren.
Solange ich nicht irgendjemanden auftreibe, der noch irgendwie einen MFM-Controller hat, ja.
Ja, das gibt's, so Leute gibt's, die sind aber teuer.
Also, ich habe keine Ahnung, was ein MFM-Controller ist, aber wenn irgendjemand von den Hörern zufällig einen besitzt, Carsten sucht sowas, ihr könnt euch melden unter radio@cccmz.de. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr keinen MFM-Controller habt, aber sonst irgendwie eine Meinung zur Sendung, einen Themenvorschlag, einen Musikwunsch, Kritik, Feedback, jedweder Form, meldet euch einfach. Ja.
Tja, Daten umkopieren, gute Idee. Ja, Laufwerke mit archivieren. Computer mit archivieren.
Eventuell
Controller mit archivieren.
Ja, entweder den ganzen Computer oder zumindest, ja, obwohl am besten ist es wirklich in der Tat, zumindest, man muss nicht jede Generation, aber zumindest wenn sich etwas radikal geändert hat, zum Beispiel, wie es jetzt ist, heutige Computer haben kein Diskettenlaufwerk mehr. Ja. Bis vor ein paar Jahren war es Standard.
Genau.
Inzwischen benutzt es keine Sau mehr, weil Datensicherheit sowieso gleich null. Kompatibilitätsprobleme wie verrückt.
Ja, das heißt, Disketten jetzt umkopieren, weil der nächste Rechner hat bestimmt kein Laufwerk mehr.
Richtig, ja.
Und mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% hat der jetzige Rechner sowieso auch schon kein Laufwerk mehr. Aber jetzt kann man zumindest noch Leute mit Laufwerk auftreiben.
Genau, heute haben die CD-Laufwerke bzw. die DVD-Laufwerke alle noch eine Fähigkeit, CDs zu lesen.
Nächste
in 20 Generation. Jahren werden wir vielleicht noch scheibenartige Datenträger haben. Was sie dann lesen können, ist wirklich die Frage.
Genau, ja.
Und ganz wichtig, wenn man schon archiviert, sollte man vielleicht nicht nur den Rechner und die Daten archivieren, sondern idealerweise auch noch das Betriebssystem und die Programme, mit denen man die Daten geschrieben hat, weil man sonst mit den Daten auch nichts mehr anfangen kann.
Dann kann man die Einsen und Nullen ablesen, aber hat keine Ahnung mehr, was das eigentlich bedeutet.
Das heißt, wenn man sich das so mal anschaut, haben wir eigentlich momentan eine Technologie, die völlig darauf optimiert ist, die Daten schnell zu bearbeiten, schnell verfügbar zu machen, möglichst dicht zu packen, aber die, wenn es darum geht, Daten langfristig haltbar zu machen, eigentlich sehr ungeeignet ist und eine für große Probleme
stellt. Insgesamt ja. Mhm. Wie ist das denn, wenn man jetzt Daten wirklich mal lange haltbar machen will? Bringt es was, seine Texte auszudrucken? Bringt es was, seine Bilder auszubelichten im Fotoladen, zumindest mal so die schönen und wichtigen Bilder sozusagen?
Ja, wie wir vorhin gehört haben, lassen sich solche Sachen natürlich relativ für die Ewigkeit haltbar machen, wenn man entsprechenden Aufwand treibt. Also wenn man das halt irgendwie in zwischen Glasplatten da presst,
wie okay,
wir gehört haben. Aber ansonsten...
Als normaler Benutzer. Also ich werde jetzt bestimmt nicht eine Lagerhalle anmieten und meine Fotos zwischen Glasplatten da einlagern?
Nö, das ist, also ich sag mal, für den Normalgebrauch reicht es schon aus, die normalen Fotos zu nehmen und irgendwo dunkel und kühl zu lagern. Ja, also ich sag mal, im Zweifel das Klima in zum Beispiel bei der Bank im Fließfach reicht völlig aus. Ja. klar, wichtige Texte, die man behalten will, auszudrucken, ist eine sinnvolle Sache, sofern man das richtige Druckmedium nimmt. Ja. Also ein Tintenspritzer ist dann nicht immer die richtige Lösung, weil nicht alle Tinten von Tintenstrahldruckern haben eine Pigmenttinte. Das heißt, irgendwann bleicht die aus,
die verblassen,
zersetzt sich, ist weg. Ja, Laserdrucker haben sehr hohe Haltbarkeit, weil der Toner erstmal lange hält.
Ja.
Ja, ich weiß jetzt nicht, es gibt auch Pigmenttinten für zumindest manche Tonermarken. Ich glaube, Epson hat das.
Ja.
Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich will ja auch keine Produktwerbung machen. Da muss man sich im Einzelnen halt mal mit auseinandersetzen. Da gibt es dann entsprechende Artikel auch im Internet dazu, okay. Welche Tinten welche Haltbarkeiten haben. Da gibt es ja auch entsprechende Tests.
Das heißt, genau, paradoxerweise, wenn man was lang haltbar machen will, muss man wieder weg vom Digitalen auf die altmodischen Medien zurückgehen.
Ja, die halten halt nun mal länger.
Die halten halt länger.
Aber das sind also vielleicht so
die ganzen schönen Vorteile, die man mit digitalen Medien hat, dass sie platzsparend sind und dass sie...
Das müsste man den Leuten richtig verkaufen.
Weil wie mache ich denn analoge Backups von meinen MP3s?
Schwierig.
Ja, auf eine Zelluloid-Rolle vielleicht. Als optische Spur oder so. Aber da hast du wieder kein Gerät für. Man müsste den Leuten das richtig verkaufen, einfach sagen, dies ist ein Steinplotter, der ihre Word-Dokumente in Stein meißelt, sozusagen, vollautomatisch in einer Geschwindigkeit von 3 Steinen pro Minute. Okay, aber das gibt es momentan noch nicht. Müssen wir mal abwarten. Auf jeden Fall Daten umkopieren, alte Datenträger, die so langsam obsolet werden, siehe Diskette, vielleicht auch irgendwann die CD, umkopieren auf aktuellere Datenträger. Festplatten vielleicht. Ich persönlich mache meine Backups auf Festplatten. Ich habe immer 2 Festplatten im Rechner. Eine ist nur für Backups. Das heißt, meine Daten sind doppelt vorhanden. Und immer wenn ich eine neue Festplatte kaufe sozusagen und eine alte rausschmeiße, dann werden die Daten sozusagen mit umkopiert automatisch.
Und also weiter kopieren, hin und her kopieren auf neue Medien, aber Kopiervorgänge sind ja immer potenzielle Fehlerquellen, oder?
Auch im digitalen Bereich geht das eigentlich.
Es geht im digitalen Bereich ganz gut. Wichtig ist halt, dass man idealerweise natürlich ein entsprechendes Programm, also entsprechende Software einsetzt, die zum Beispiel Schreibvorgänge prüft. Ja, das heißt, nicht einfach nur blind kopiert, sondern wirklich auch testet, ob das, was man kopiert hat, mit dem Original übereinstimmt. Mhm. Und erst wenn es übereinstimmt, dann halt sozusagen die grüne Lampe angeht. Ja. Also eine gute Software, also oder nein, anders, von einer Backup-Software erwarte ich einfach, dass sie das tut.
Ja, klar. Ja. Das Backup muss ja lesbar sein, sonst weiß ich ja, sonst taugt das ja nichts.
Genau, und ganz wichtig, gerade wenn ich ein volles Backup von meinem Rechner mache, sollte ich es auf jeden Fall auch testen. Ja? Also auf jeden Fall testen, ob die Backup-Lösung funktioniert.
Da fällt mir gerade ein, jemand hat mir mal erzählt, auf der Firma haben die Backups gemacht von ihrem Server. Und die wurden auch hochsicher verwahrt im Safe und so, durfte keiner ran und hatte auch nur der Chef den Schlüssel von und so. Irgendwann wurde das Backup halt benötigt, das kann ja mal passieren, da haben sie halt die Bänder geholt. Leider waren die leer.
Da wurden jahrelang leere
Bänder in den Safe gelegt. Die hatten halt irgendwie so ein bisschen versäumt nachzugucken, ob das Zeug denn überhaupt jetzt kopiert wurde. Das war halt vorne vorher am Anfang, hinterher war das am Ende gespult wahrscheinlich und dann haben sie gedacht, das wäre okay so. Ja, und das war natürlich richtig doof. Das war noch zu einer Zeit, wo Computer noch nicht ganz so lange in waren und da hatten die dann alles noch so im Schrank.
Aber ich behaupte mal, dass das auch kein Einzelfall ist. Vielleicht nicht so eine ganz dramatischen Form, aber man liest immer mal wieder Geschichten, wo Backup-Lösungen versagen, weil sie einfach erst dann getestet werden, wenn sie gebraucht werden, wenn es natürlich viel zu spät ist. Also
genau.
Das kommt immer wieder vor.
Mal eine Ebene höher hatten wir eigentlich auch eben schon so ein bisschen, wenn wir jetzt halt sagen, okay, wir haben die Daten noch, jetzt müssen wir auch sicherstellen, dass wir mit den Daten was anfangen können. Was nützt mir meine Word-3-Datei? Die kann ich vielleicht noch irgendwie wieder lesen, aber ich habe ja keine Lust, den ganzen Aufwand zu treiben. Also, was mache ich damit? Immer schön bei jeder neuen Word-Version öffnen, speichern, unter und dann in der neuen Version.
In der neuen Version oder man benutzt gleich Formate, die, ich sag mal, festgeschrieben sind, die jetzt nicht zu kompliziert sind, die aber offen idealerweise sind, ja, also die nicht mit den Patenten spezieller Firmen belegt sind, sondern die idealerweise offen sind, anerkannt sind, die in gewisser Weise zukunftssicher sind.
Also in dem Bereich Open Document, kurz erwähnen, die ISO, International Standards Organization, hat Open Document Format genormt, das ist jetzt ein genormtes Format und das kann man dann verwenden und das würde vielleicht auch länger halten. Wobei bei Microsoft hätte ich jetzt nicht die Angst, dass die innerhalb von 10 Jahren plötzlich nicht mehr da sind.
Richtig, aber bei OpenDoc hat man oder bei ISO-Standards hat man auch den ganzen Vorteil, es sind Standards. Das heißt, selbst in 100 Jahren wird man irgendwo noch diesen Standard nachlesen können. Das heißt, selbst wenn ich nur diesen Datenwust vor mir habe, dann werde ich feststellen, aha, das ist das und das Format und dann suche ich irgendwann im anderen Archiv nach. Mhm. Ja, irgendwo wird es das auf jeden Fall noch geben. Und dann steht dann klar drin, wie es geschrieben wird oder wie es
gelesen wird.
Genau.
Dann kann ich zumindest mit den Daten noch was anfangen. Für mich als Privatmann heißt das, immer schön zu sehen, dass ich meine Bilder und meine Texte in einem Format abspeichere, in dem ich es auch in 10 Jahren noch lesen kann.
Ja, soweit man das vorhersehen kann, das ist ja das große Problem.
Ja, man sieht ja, wenn es halt einen Wechsel gibt, einen Wandel gibt.
Also Wandel ist jetzt nicht aufpassen. So krass schnell. Also ich meine auch zum Beispiel, wenn man sieht, die Festplattengeneration, ja, wir haben jetzt, weiß ich nicht, wie viele Jahre SATA gehabt, Parallel-ATA gehabt und wir haben jetzt in den letzten 5 Jahren so langsam diesen Wechsel vollzogen. Also das ist jetzt auch nicht, dass es irgendwie von jetzt auf gleich kommt.
Also nö, deswegen ja, aus der Sicht, sage ich mal, unserer Sicht, aus der Sicht einer Generation raus ist das nicht schnell. Aber wenn man das jetzt mal in historischen Kontext setzt, ja, dann ist das ein gewaltig schneller Wandel. Also was in der Format in der Geschwindigkeit hat es nie gegeben. Und ich meine, 1700, da konnte man davon ausgehen, dass in den nächsten 50 Jahren nicht viel passieren wird. Aber dass wir jetzt prophezeien, was für Dateiformate in 50 Jahren verwendet werden, halte ich für sehr gewagt. Ja.
Sehr absurd.
Also ja, also die einzige sozusagen wirklich absolut sichere Variante, die mir einfällt, um eine Textdatei in 50 Jahren noch lesbar zu machen, ist wirklich, sie auszudrucken. Weil auch in 50 Jahren können wir davon ausgehen, wenn es uns noch gibt, haben wir noch Augen und können noch lesen, dass wir in 50 Jahren von der lateinischen Schrift abkommen und dann nur noch Binärcode lesen, halte ich eher für unwahrscheinlich, weil das für das menschliche Gehirn zumindest bei normalen Menschen nicht so
nicht so das ideale Eingabeformat ist. Richtig. Gut, um den Blog jetzt mal abzuschließen, ich würde gerne noch kurz vorschlagen, ich habe eine Software gefunden, eine Linux-Software zum Backup machen. Die heißt S-Backup. S steht für Simple, also einfach. Die habe ich in den letzten Tagen mal so ein bisschen ausprobiert. Das ist eine sehr schöne Software mit einem schönen Benutzerfenster zum Klicken. Da kann man halt angeben, was man eigentlich speichern möchte, also was man sichern möchte, wohin, also üblicherweise auf eine zweite Festplatte. Mhm. In welchen Abständen, zum Beispiel täglich oder stündlich oder vielleicht doch nur wöchentlich. Und das macht ihr alles. Es gibt dann noch die Möglichkeit, auch Backups tatsächlich wiederherzustellen. Das ist ja auch immer sehr wichtig, wo man am Anfang erstmal nicht dran denkt. Ich habe ja ein Backup, mal gucken, geht schon irgendwie. Da kann man einfach auswählen, welches Backup man gerne haben möchte, kann das dann wiederherstellen, fertig. S-Backup vielleicht, wir verlinken das natürlich auf der Seite nordfunk.cccmz.de. Damit können wir den zweiten Block eigentlich als abgeschlossen betrachten.
Jo, und
wir haben noch 35 Minuten Sendezeit.
Machen wir erst noch mal ein bisschen Musik, passend zum Thema der Sendung The New Dark Ages.
Das dunkle Zeitalter ist unser Thema heute beim Fnordfunk, 18.29 Uhr. Ihr hört Radio Rheinwelle. Hier ist der Fnordfunk, das ist die Sendung des Chaos Computer Club Mainz. Im Studio sind Tanjev,
Martin
und Carsten.
Wir haben eine Ansage zu machen, aus aktuellem Anlass sozusagen. Es findet eine Demo statt, eine Demonstration gegen den Überwachungswahn unserer Bundesregierung in Frankfurt am 6. November. Es gab schon mal eine Demo in Berlin, da war von uns gar keiner da. Oder warst du in Berlin?
Nee, ich war da auch hier im Studio brav an dem Tag. Ich habe Radio gemacht.
Genau, wir mussten Radio machen, deswegen konnten wir da leider nicht hingehen. Aber es gab auch eine Paralleldemonstration hier in Wiesbaden von uns, die wir selbst aufgezogen haben. Die nächste ist am 6. November in Frankfurt. Es geht los, meine Güte, am Paulsplatz, 16.30 Uhr ist Treffen. Ihr findet alle Infos auf www.freiheitstattangst.de. Natürlich verlinken wir das alles auch auf unserer eigenen Website. Noch eine andere Ankündigung, auch aus demselben Anlass. Es gibt eine Mahnwache gegen den Überwachungsstaat. Jeden Dienstagabend an der Konstablerwache ab 19 Uhr wird eine Schweigeminute eingelegt oder mehrere Schweigeminuten, um schweigend gegen den Überwachungsstaat zu protestieren. Ihr seid alle herzlich eingeladen, kommt zahlreich, bringt Transparente mit. Informiert euch darüber. Unser Thema war das dunkle Zeitalter. Wie Archäologen.
Wir haben in den ersten anderthalb Stunden gehört, dass unsere heutigen Datenträger eigentlich langfristig gesehen wenig taugen und dass von unseren ganzen digitalen Medien Archäologen in irgendeiner Zukunft wahrscheinlich wenig finden werden und mit dem, was sie finden, oft wenig anfangen können werden. Wenn man nicht sich Mühe gibt, die Daten zu erhalten. Deswegen das dunkle Zeitalter. Ja, ein so Gedanke, der mir noch kam, wir haben ja gerade eben schon gehört, dass wenn man digitale Daten langfristig haltbar machen will, man sie im Prinzip immer hin und her gießen, hin und her kopieren muss, immer auf neue Datenträger, neue Formate, dass sie so die Zeit überdauern. Und das widerspricht ja eigentlich dem klassischen Archivierungsgedanken, dass wir sagen, so, wir haben jetzt hier diesen einen Datenträger, den wir so haltbar wie möglich machen und sicher wie möglich lagern. Aber es ist ja für die Informationen auch genauso eine Art Überlebensstrategie, einfach so flüssig und kopierbar zu sein.
Ja, es ist aber auch keine neue Strategie. Schon Texte im Altertum wurden kopiert. Natürlich zum einen, um sie überhaupt weiterzugeben, weil manuelle Kopie war überhaupt die einzige Möglichkeit, aber zum anderen auch, um überhaupt die Chance, dass sie sozusagen weitergegeben werden, zu erhöhen. Viele Texte von, oder die meisten Texte zum Beispiel von Aristoteles sind im Original verloren gegangen. Wir haben sie nur dadurch, dass sie immer wieder abgeschrieben wurden und dann manchmal komplett, manchmal auch nur fragmentarisch in irgendwelchen Bibliotheken, Klöstern, sonst irgendwo wieder aufgetaucht sind.
Das stimmt, aber das hat natürlich jetzt mit dieser Kopiererei auf Knopfdruck, wenn man das nicht mit Hand abschreiben will, eine neue Dimension erreicht. Also so eine Geschichte, die mir dazu einfiel, wo diese Überlebensstrategie eigentlich sehr gut funktioniert hat, noch immer funktioniert, ist bei hat mit Scientology zu tun. Es gab vor, ich weiß nicht mehr genau, 10, 20 Jahren ein Gerichtsverfahren gegen Scientology in Amerika, wo als Teil der Prozessunterlagen auch interne Dokumente von Scientology verwendet wurden, die damit, weil es Teil der Prozessakten waren, öffentlich zugänglich wurden, was Scientology nicht gefiel. Und die versuchten halt über Urheberrecht und so diese Daten gewissermaßen aus der Welt wieder zu schaffen, zu klagen. Aber Scientology-Kritiker haben halt diese Daten im Netz immer wieder auf neue Server kopiert, die immer hin und her kopiert. Und das war so ein Katz-und-Maus-Spiel. Das ging durch verschiedene Länder und durch verschiedene Gerichte. In Holland hat es eine Weile die Öffentlichkeit und die Gerichte beschäftigt, dass da Scientology die Kritiker verklagt hat und versucht hat, sie dazu zu zwingen, diese Daten zu löschen. Aber dadurch, dass diese Daten immer weiter, schneller weiter bewegt wurden und dann irgendwo auf russischen Servern, da habe ich sie dann irgendwann gefunden, lagen, wo sie wieder außerhalb der holländischen Gerichte war und Scientology dann wieder immer hinterherreißen musste, hatte man so eine Möglichkeit, dadurch, dass die Daten so beweglich waren, sie quasi verfügbar zu halten, was mit so einem viel staatlicheren System gar nicht gegangen wäre. Also finde ich auch ganz spannend, diese Überlegung. Genauso wie diese ganzen File-Sharing-Börsen, ja, auch wenn es gar nicht dafür gedacht ist, aber im Prinzip auch eine sehr redundante Speicherung von irgendwelchen Daten, Film, Musik, was auch immer, darstellen.
Ja, absolut, ja. Wenn man sicher will, dass eine Datei in kürzester Zeit, stellt man sie einfach in so eine File-Sharing-Sex, weiß ich nicht was. Ja, das ist ein Garant dafür, dass sie innerhalb kürzester Zeit maximale Downloadraten erreicht.
Kann man dann sagen, das Internet kann auf diese Weise als Backup-Medium dienen?
Ja, schwierig. Also nicht für private Daten, also nicht für Daten, die man gerne privat lassen möchte, ja. Aber um, ich sag mal, Texte, die jetzt nicht vertraulich sind, zu sichern, ist das Internet sicherlich eine relativ gute Methode, wobei die Frage ist, wo die Daten dann am Ende landen und wie man sie von dort wieder zurückbekommt.
Ja, aber wenn man jetzt Daten hat, wo man will, dass sie bekannt werden und wo man will, dass sie möglichst verbreitet werden, das ist eigentlich die beste Möglichkeit, wenn man das so dezentralisiert macht. Also wenn ich vielleicht überlege, keine Ahnung, in irgendeinem Land regimekritische Fakten oder Sachen, schmutzige Details über irgendeine Firma, die man vielleicht an die Öffentlichkeit bringen will, hat man dort eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, das anonym und mit einer großen Redundanz in Verbreitung zu machen. Also
ja, das auf jeden Fall.
Also ist natürlich, die Frage ist natürlich wieder, wie das langfristig aussieht, wenn man jetzt wieder in historischen Zeiträumen denkt, aber naja.
Ja, ich habe mal den Spruch gehört, das Internet vergisst nichts. Alles, was du mal so aus Versehen im Internet eingestellt hast, ja, das ist hinterher immer noch im Google Cache und irgendwer, also sagen wir mal, wenn das hinreichend interessant war, dann gibt's immer irgendwelche Leute, die sich da eine Kopie auf ihre Festplatte legen und beziehungsweise auf ihren eigenen Server und so, dass es an mehreren Stellen verfügbar ist und du das gar nicht mehr löschen kannst.
Also die Erfahrung hat ja und nein. Ja und nein, ich war selbst mal darauf angewiesen, als vor ein paar Monaten aufgrund einer unglücklicher Umstände meine Homepage verschwand und da auch kein funktionierendes Backup dieser Form leider vorlag, habe ich mich auch mal umgeschaut, was ich in verschiedenen Archiven, im Cache von Google und ähnlichen Sachen irgendwo in von Suchmaschinen, was da noch an Resten von meiner Homepage rumflog. Mhm. Und Reste, einzelne Einträge, Texte und Sachen fand ich da noch, konnte sie daher rekonstruieren, aber auch nicht alles. Das waren halt eher so zufällige Ausschnitte, die noch irgendwo rumflogen. Also es war gut, meine Homepage ist jetzt auch nicht so interessant und so verbreitet, dass es da viele Leute sich für interessieren, aber man kann sehen, es funktioniert teilweise, aber es ist nicht so das Zuverlässigste.
Ja gut, das Problem ist halt einfach, das Internet ist sozusagen in den letzten 10 Jahren, als es wirklich wahnsinnig bekannt wurde, ist die Informationsmenge, die dort transportiert wurde, im Prinzip gigantisch aufgebläht worden. Und gleichzeitig ist halt auch viel Unrelevantes und einfach Nutzloses und im Prinzip nicht nur Informationen, sondern im Prinzip auch Zeitvertreib, ja, im Internet, der alle Datenspuren produziert. Das heißt, die Datenmengen sind so gigantisch, dass selbst wenn deine Daten irgendwo im Internet noch drin sind, weißt du nicht wo. Das meinte ich vorhin mit, wie komme ich an meine Daten wieder ran? Ja,
richtig.
Bestimmt irgendwo, aber wo?
Einen sehr interessanten Aspekt fand ich jetzt, wichtige Daten und unwichtige Daten, denn wir wissen zum Beispiel heute ganz gut Bescheid über die alten Könige und Kaiser und Pharaonen, weil die haben natürlich ihre Ruhmestaten verewigen lassen, möglichst in Stein gemeißelt, weil das hält am längsten. Man weiß nicht so sehr viel über die normale Standardbevölkerung, über die normalen Bauern, wie die eigentlich gelebt haben, was die, gelesen haben die ja nicht, aber die konnten nicht schreiben, die haben eigentlich wenig Daten hinterlassen. Und man hätte auch damals nicht gesagt, dass das jetzt interessant wäre für jemanden, aufzuschreiben, was der Bauer morgens zum Frühstück isst.
Ja, genau, das finde ich auch, diese Frage, was ist relevant und interessant an Daten, das ist ja völlig subjektiv und ständig im Wandel begriffen. Also, was ich überlegt, früher, was wurde aufgezeichnet, im Prinzip, wie du schon sagtest, was die Herrscher der Nachwelt hinterlassen wollten. Dann waren es irgendwelche verwaltungsbezogenen Sachen, also schon sehr früh wurden irgendwelche Steuereinnahmen oder Besitztümer von Feldern oder sowas aufgezeichnet. Da hat man schon aus den Jahren vor Christus, aus Ägypten gibt es da glaube ich sogar schon noch Sachen, wenn ich mich recht entsinne, aus dem Römischen Reich sehr viel.
Die alten Keilschriftaufzeichnungen sind zu, ich sag mal, eher 2/3 Wirtschaftsdaten gewesen, die durchaus auch für uns heute auch interessant sind, weil wir dadurch sehen können, was für Handel die getrieben haben. Wir wüssten sonst gar nicht, dass im Prinzip schon vor 5000 Jahren im Prinzip weltweit Handel getrieben wurde, ja, bis nach Asien, bis nach Nordeuropa, quer durch Afrika. Das sind Daten, die wir daraus haben. Das Wissen, was wir haben, in der Tat über die einzelnen Menschen und das Leben der einzelnen Menschen, haben wir nicht aus schriftlichen Quellen. Mhm. Das haben wir aus im Prinzip archäologischen Funden, ja, aus der Ausgrabung von eben den Bauernhäusern geguckt, was ist da übrig geblieben und im Prinzip aus den Gräbern, ja, um zu gucken, was ist da drin, weil den Menschen im Tod sozusagen früher immer Dinge aus dem Alltag mitgegeben wurden. Nur dadurch hat man etwas.
Genau.
Bei den Ägyptern noch ein bisschen, also zumindest weiß man da nicht nur von den Herrschern, sondern auch so, ich sag mal, bis in den Mittelstand sozusagen hinein, weil die in ihren Gräbern so ein bisschen ihre Lebensgeschichte mit drin hatten. Ja. sozusagen, was habe ich alles in meinem Leben gemacht, was mich dafür qualifiziert, dass ich im Jenseits wieder ein gutes Leben haben werde. Mhm. So in der Art.
Ja.
Aber es ist in der Tat wenig. Kunst als profane Kunst überhaupt, also wenn wir jetzt schon von Bildern reden, weil schreiben konnte eh nur eine Minderheit, gibt sowieso erst im Prinzip seit den Griechen. Also vorher war Kunst entweder politisch, also bildende Kunst, Bilder, Statuen, ähnliches, waren sie entweder politisch oder religiös, was anderes gab es nicht. Profankunst in dem Sinne, ja, dass man sich ein Bild an die Wand malt, einfach was schön ist, oder eine schöne Vase hinstellt, einfach weil sie schön ist. Das ist im Prinzip eigentlich erst seit den Griechen so richtig aufgekommen. Die haben auch im Prinzip alltägliche Dinge gemalt und von dort sind uns halt auch Sagen in Form von Sagen und Legenden, auch im Prinzip Geschichten aus dem Alltag der Leute so ein bisschen überliefert worden.
Das hat
aber nicht in authentischer Form, weil dadurch, dass sie wesentlich mündlich weitergegeben wurden, hat ja jede Generation, da jede Generation ein bisschen anders denkt und sich für andere Sachen interessiert, hat jeder ein bisschen was weggelassen, ein bisschen was verändert, ein bisschen was hinzugefügt.
Die längste stille Post der Welt.
So ungefähr, ja.
Sozusagen.
Ja, das ist ganz gut.
Bis man zum Schluss eigentlich auch nicht mehr weiß, was ist jetzt Wahrheit und was ist dazu gedichtet worden. Ja? Ja. Und die Herrscher haben zwar immer versucht, ihre Heldentaten, ihre Ruhmestaten, das, was sie im Leben erreicht haben, irgendwie eben zu verewigen, um dadurch eine gewisse Unsterblichkeit zu erreichen. Bestes Beispiel, oder für mich bestes Beispiel, ist Ramses, der Land ab in Ägypten da seine Statuen platziert hat. Aber ja, der normale Mensch konnte das nicht.
Das hat sich aber ja jetzt geändert. Also ich meine, ich habe zwar keine Statue von mir vorm Haus stehen.
Noch nicht.
Noch nicht. Zuerst kommt meine Frau. aber ich kann ja heute Dinge hinterlassen. Ich bin ja heute in der Lage zu schreiben, malen kann ich jetzt nicht so gut. Aber prinzipiell, ich verfasse ja Texte am Computer und das sind ja nicht nur Bewerbungen, aber auch... man hat ja heute vielleicht Kochbücher zu Hause, man schreibt sich seine Rezepte selbst auf, was halt im Altertum teilweise nicht gab. Das sind ja alles Sachen, wo ich sagen würde, das interessiert ja keinen, außer natürlich mich, aber die Archäologen in 1000 Jahren wären vielleicht daran interessiert. Was haben die damals gekocht?
Man muss ja gar nicht in solchen Zeitabständen auch nur denken. Ich denke, eines der prominentesten Beispiele ist ja das Tagebuch der Anne Frank, was ja auch einfach nur ein privates Tagebuch war, was gar nicht mit der Intention geschrieben wurde, ich hinterlasse etwas für die Nachwelt und halte das jetzt die Zuständige fest, sondern was einfach nur für sie selbst geschah, aber was halt zu einem ungeheuer wichtigen Zeitdokument einfach wurde. Mhm. Und das ist halt dieser Punkt, was wir heute als wichtig empfinden, hat vielleicht die nachfolgende Generation einen ganz anderen Standpunkt, beziehungsweise was wir unserer nachfolgenden Generation hinterlassen wollen, ist vielleicht gar nicht das, was sie über uns wissen wollen. Also
wahrscheinlich, ja.
Also man ganz beklopptes Beispiel vielleicht, wenn wir darüber reden, digitale Daten zu archivieren und haltbar zu machen und sowas. Ich glaube, keiner käme wahrscheinlich auf die Idee, unseren nachfolgenden Generationen diese unglaublichen Mengen Pornografie, die im Internet herumschwirren und einen riesen Prozentsatz des Datenverkehrs ausmachen, zu hinterlassen. Das denkt man, das ist ja nur Datenmüll oder nichts, was irgendwie erhaben oder erhaltenswert wäre, aber zukünftige Archäologen oder sowas oder Leute, die sich mit unserer Zeit beschäftigen, naja, wenn man diesen Aspekt des Internets ausblendet, das verfälscht das Bild ja schon erheblich. Das wäre, dann würde ja einen sehr falschen Eindruck erwecken.
Ja, zynisch gesehen, ja, natürlich, wenn jemand sozusagen hierher kommt und guckt, was wir gemacht haben, ja, dann wird er unglaublich viel Pornografie finden im Internet. wenn er dann das Fernsehen sozusagen, Fernsehaufzeichnungen sich angucken könnte, würde er feststellen, dass ein Drittel des Fernsehprogramms mit irgendwelchen Kochsendungen und Hausverschönerungssendungen und ähnlichem Mist gefüllt ist und wird sich fragen, womit wir unsere Tage verbracht haben. Ja, dass wir hier die ganze Zeit nur am Kochen, Häuser verschönern oder verzweifelten Versuchen der Fortpflanzung beteiligt sind.
Ja. Ja, das ist ja mehr so der typische Sesselkocher. So wie der Sesselsportler. Ja. Der Sesselkocher, der kocht, indem er sich in eine Kochsendung anguckt. Der kocht ja noch nicht mal selber dann.
Ja.
Ja, das passt eben ganz gut zu. Ich war vor etwa anderthalb Wochen in Frankfurt bei einer Lesung von Umberto Eco gewesen, wo er über sein Buch von der Kulturgeschichte des Hässlichen sprach und wo er eigentlich auch einen ähnlichen Punkt machte, weil er darauf hinwies, dass er sagte, was Schönheitsideale angeht, von den vergangenen Epochen, wir kennen Wir kennen die Schönheitsideale nicht wirklich. Wir kennen nur die Schönheitsideale, die in der Kunst verewigt wurden. Aber das muss ja nichts mit dem zu tun haben, was man in der Alltag als schön empfindet. Und als ganz drastisches Beispiel brachte er da so ein Gemälde von Picasso, wo er sagte, ich hoffe nicht, dass zukünftige Generationen denken, dass wir solche Frauen attraktiv fanden. Ja.
Guter ja. Punkt.
Ohne Frage. Aber ich meine, eine Sache, die man zumindest ab dem Mittelalter wirklich dokumentieren kann, eigentlich schon teilweise im Altertum, ist, dass der Wunsch des Menschen, etwas über seine Herkunft zu erfahren und gleichzeitig etwas auch zu hinterlassen, was ihn sozusagen irgendwo überdauert. Und da sind wir ja inzwischen relativ weit. Da hat sich auch eine ganze, naja, mehr oder weniger Industrie drum gebildet. Ja, diese Stammbaumforscher, Ahnenforscher und ähnliches. Also man hat schon ein gewisses Interesse daran, mal zu gucken, wo komme ich eigentlich her? Ja, sowohl der Einzelne als auch natürlich die Gesellschaft als Ganzes. Ja, die Identität eines Volkes, eines Landes und so weiter bestimmt sich ja schon durch eine gemeinsame Geschichte in irgendeiner Form. Ja. Ganz aktuelles Beispiel, diese Anna-Amalia-Bibliothek ist jetzt gerade wieder fertiggestellt worden, nachdem im Prinzip durch einen Brand ja im Prinzip unschätzbare Werte, weil unersetzbare Werte beschädigt oder vernichtet wurden. Ja, weil das ist nun mal etwas, was im Prinzip kulturell unglaublich wichtig ist.
Ja.
Und solche Daten in irgendeiner Form haltbar zu machen und weiterzugeben, ist sozusagen auch für eine Gesellschaft irgendwo etwas Wichtiges.
Wobei ich sagen muss, dass ja, aber ich finde, das kann auch teilweise zu so einer Fetischisierung von diesen Datenträgern ausarten. Also wenn es gerade jetzt zum Beispiel um alte Bücher oder sowas geht, natürlich ist das toll und schön, so ein altes, schön gemachtes Buch zu haben. Aber wenn es wirklich nur jetzt um die Daten im Prinzip geht, die Informationen, den Text, das ist ja, den kann man ja auch scannen, digitalisieren und hat immer den Text vorliegen. Und so gesehen geht hier eigentlich, wenn dieses Buch verbrennt, man den Text aber noch hat, geht dann wirklich was verloren?
Manchmal schon. Es gibt durchaus auch Handschriften. In der Anna-Amalia-Bibliothek sind auch Handschriften gelagert. Oder wie es manchmal vorkommt, dass man plötzlich bei irgendwelchen Büchern dann Notizen drin findet, wo okay, man dann plötzlich irgendetwas völlig anderes in einem Buch findet. Zum Beispiel sind neulich durch Zufall irgendwo nochmal irgendwelche Noten aufgetaucht, ja, die von, ich weiß jetzt nicht mehr, von Bach, glaube ich, war das, ja, der erste Fund seit 40 Jahren, wo auch im Prinzip in Vergessenheit geraten war, dass es dieses Stück überhaupt gab. Und dann hat man zufällig in irgendeinem anderen Buch diese Sachen gefunden. Ja, also manchmal ist es schon wichtig, Sachen aufzuheben, also ganz bestimmte Bücher aufzuheben. Manche haben auch überhaupt einen Wert an sich, zum Beispiel eine Original-Luther-Bibel, also wirklich ein Originaldruck aus der Zeit.
Sammlerstück.
Ja, aber das ist genau das, was ich meine. So, natürlich ist das irgendwie toll, wenn man da dieses Original hat, Erstausgabe, Originaldruck, Luther, was auch immer. Aber das ist ja im Prinzip dann nur etwas, was man reininterpretiert, wenn man weiß, dass das Original ist, was aus dieser Zeit stammt oder so, ja. Also von den ganzen, wenn man das jetzt wirklich reduziert auf Informationsarchivierung, ist das ja nicht irgendwie, was sich vom Informationsgehalt unterscheidet von den anderen. Das ist ja dann eher eine, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, meine persönliche Identität macht das jetzt wenig Einfluss darauf, ob das jetzt...
Aber...
Ja, für deine persönliche Identität sind ganz andere Sachen wichtig. Für deine persönliche Identität oder sozusagen innerhalb deiner Familie ist vielleicht spannend, dass du Bilder von dir hast, dass du Bilder von deinen Eltern, deinen Großeltern, anderen Verwandten, die du kennengelernt hast. Vielleicht auch noch sind für dich spannend die Bilder von der Generation davor, damit du eine Ahnung hast, wie vielleicht deine Großeltern und Urgroßeltern aussahen. Vielleicht, wo die gewohnt haben, so Daten darüber, wo und was sie gemacht haben und so weiter. Also ein bisschen so ein Stammbaum und solche Geschichten sind für dich vielleicht wichtig, sind jedenfalls für relativ viele Menschen wichtig. Und gleichzeitig möchtest du auch etwas davon sozusagen erhalten.
Okay, ja, ich also muss dir da muss ich dir jetzt aber noch wieder recht geben und mir selbst von eben widersprechen, weil dem Beispiel, was du gerade brachst, ich muss dir gerade dran denken, es gibt halt so Familienchronik, die mein Großvater mit der Hand geschrieben hat, und die ist jetzt auch inzwischen auf der Homepage meines Cousins im Internet, und das macht schon einen Unterschied. Diese handschriftliche Chronik von meinem Großvater, das ist irgendwas Besonderes. Okay, da stimme ich dir zu. Das
vielleicht
das
auch
ist
nur für
nicht
dich.
Das Gleiche, wie wenn es digital... Ja, für mich persönlich.
Okay. Das ist eine emotionale Sache, aber aus sachlicher Ebene ist es derselbe Text. Ist okay, eigentlich okay. Ist vor allem, wenn du vielleicht den Scan der Originalhandschrift hast, sodass du sagst, ich habe nicht nur den Text, sondern ich habe auch ein Bild, wie die Handschrift von meinem Opa ausgesehen hat. Weil das ist ja auch nochmal eine Information, die nicht in dem reinen Text steckt.
Okay, ja.
Und im Buch sind ja noch mehr Informationen, zum Beispiel... kann man das ja untersuchen, was haben die für Papier verwendet, wie haben die das Ding gebunden, was ist da für ein Deckel drumrum, was steht eigentlich auf dem Buchrücken, ist das eigentlich in deiner PDF-Datei gespeichert, was ursprünglich auf dem Buchrücken stand, ist ja so, und das heißt, du hast so ein paar Informationen, die verloren gehen, wenn du nur den Text aufhebst.
Okay.
Das ist aus wissenschaftlicher Sicht teilweise interessant.
Also, ja, ist richtig.
Würde ich mal sehen. Du hattest eben mal angesprochen, es gab Fälschungen schon seit jeher. Man hat versucht, Dokumente zu fälschen. Und du hast es neulich so schön ausgedrückt. Es gibt so diese Abfolge Geschehen, Geschichte, Legende, Vergessen.
Ja, grob. Ja. Also aus Fakten, die sozusagen man weiß, weil man zu der Zeit gelebt hat, werden dann Fakten aus der Vergangenheit, die überliefert werden. Diese Überlieferung wird immer ungenauer und irgendwann gerät es in Vergessenheit. Oder eben ja schon auf dieser Ebene sozusagen von Geschichte zu Legende ist nicht mehr klar, was der Wahrheitsgehalt sozusagen an der Sache ist. Ja, hat es Atlantis je gegeben?
Atlantis.
Darüber streiten man sich.
Ja, Troja hat man lang gedacht. Ne?
Vor 150 Jahren hätte auch keiner geglaubt, dass es Troja je gegeben hat. Ja,
Hat es aber. Der Beweis, es gibt auch Atlantis. Wenn es Troja gibt, dann gibt es auch Atlantis.
es zeigt halt einfach, ja, bei einer Legende weiß man nicht, wie viel Wahres drin ist. Ja. Ja. Wenn man sich im Prinzip diese Geschichte der Welt anguckt, ja, schon im Altertum bei den Römern, diverse sozusagen Gelehrte haben versucht, eine Weltgeschichte zu erstellen. Und da aus Hörensagen letztlich, ja.
Ja.
Und der Wahrheitsgehalt ist halt auch unterschiedlich, ja. Genau. Da ist halt auch bunt durcheinander gemischtes. Mhm. Ja, genauso wie natürlich vieles an dieser Troja-Sage auch nicht stimmig ist, aber dass es einen Krieg gab zwischen Griechenland und Troja, das ist richtig, wobei nicht Griechenland, es war das Mykenische Reich, wie auch immer. Mykene hat man übrigens bei der Gelegenheit dann auch gleich gefunden. Man hat dann auch eine Maske gefunden in einem Grab, diese wunderschöne goldene Maske, bei der dann der Schliemann auch gesagt hat, das muss die Maske vom Priamos sein, Priamos sein. Ja. Nein, Agamemnon, Entschuldigung, Priamos war in Troja. Was dann natürlich nicht war, weil da hat es auch mehrere Könige gegeben.
Ja,
aber das ist halt auch so, man glaubt, man hat das Richtige gefunden, und wenn da ein toter König liegt, muss das natürlich auch der aus der Sage sein.
Da fällt mir auch ein lustiges Beispiel ein, um das jetzt mal, um dieses Zeitfenster mal 1000 Jahre nach hinten zu verschieben oder so. Ich habe mich jetzt mit Smartphones beschäftigt, mit neuen Handys, und es gibt ein Handy, das mir ganz gut gefällt. Und das ist mir aber zu groß eigentlich und ein bisschen zu klobig und so. Und es gab dann mal Gerüchte, dass es möglicherweise einen kleinen Bruder geben würde. Der war etwas kleiner, etwas kompakter, und der gefiel mir so richtig gut. Und ich habe ein Bild gefunden im Internet von diesem Handy, das nie gebaut wurde. Aber Fans haben halt sich hingesetzt mit Photoshop und haben mal sich ausgedacht, wie könnte so ein Handy aussehen, wenn es denn gebaut würde. Und das Bild ist halt relativ gut, und wenn das jetzt in 1000 Jahren jemand sieht, der weiß nicht, dass dieses Handy nicht gegeben hat, der sieht einfach nur Fotos von dem Handy, was es gegeben hat, und daneben das Handy, was es nicht gegeben hat. Und da wird es dann auch schwierig zu entscheiden. Ich finde es übrigens extrem schade, dass das Handy nicht gegeben hat.
Aber ich meine, gut, Fälschungen ist halt auch immer so eine Sache, ja. Fälschungen, wenn sie gut genug sind, kann keiner mehr vom Original unterscheiden. Es gibt irgendein Bild von Lenin, wie er eine Ansprache hält, und ursprünglich waren neben ihm irgendwie noch zig andere Leute da auf diesem Podest, die alle der Reihe nach in Ungnade gefallen sind und dann alle der Reihe nach rausretuschiert wurden, bis er zum Schluss alleine auf dem Podest stand.
Ja, bitte.
Also aus politischen Gründen wurde schon immer gefälscht. Ja.
Konstantinische Schenkung ist eines der ältesten Beispiele und eines der, was eine massive Auswirkung auf die Geschichte hatte, wo Kaiser Konstantin um 300 vor Christus angeblich den damaligen Papst weite Geschenke an Land und an Zugeständnissen an politischem Einfluss gemacht hat, Und diese ganze Urkunde wurde dann erst 1000 Jahre später oder so als Fälschung entlarvt, wo dann nachgewiesen wurde, dass das von der lateinischen Sprache und verwendeten Ausdrücken her überhaupt nicht in die Zeit gepasst hat, in der es angeblich entstanden ist. Aber es hat immer noch Folgen, da es ein wesentlicher Baustein zur Entstehung des Vatikanstaats im Prinzip war. Ja. Also, und man kann sich bei solchen Fällen natürlich fragen, das sind jetzt Beispiele, wo man weiß, dass es Fälschungen sind, wie viele Beispiele es vielleicht gibt, wo man es noch gar nicht erkannt hat, dass es Fälschungen sind, auf die man sich da verlässt.
Mhm.
Ja, unsere Zeit ist leider zu Ende, obwohl wir sicher noch hier die lange Zeit weiter philosophieren könnten.
Richtig.
Ja, aber es wird noch mehr Nordfunk geben. Die nächste Sendung ist, hast du das Datum parat?
Mist.
Nein,
ja doch, ich weiß es ganz genau, das ist der vierte Mittwoch im nächsten Monat.
Vierte Mittwoch im nächsten Monat.
Im November, das glaube ich. Der 26. oder so. Ich bin
wieder
mir aber nicht ganz sicher.
Wieder 17 bis 19 Uhr. Das Thema, dann wird es um Sicherheit gehen, die viel beschworene Sicherheit und wie man eigentlich über Sicherheit nachdenken und Sachen oder sicherheitstechnischen Punkten analysieren kann und inwiefern die aktuellen Diskussionen dem überhaupt gerecht werden oder nicht. Ja,
bis wir sind dahin. Wir sind dann eigentlich durch. Leute, denkt an die Demo am 11. September. Guckt einfach auf unsere Homepage nordfunk.cccmz.de. Genau. Wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, E-Mail schreiben, radio@cccmz.de.
Die Playlist der Sendung, heute hat mir wenig Musik, viel Gelaber, aber die Playlist, das, was wir gespielt haben, wird es auch auf der Homepage geben, wie immer.
Diese Sendung gibt es auch demnächst zum Nachhören. Und nach uns kommt die hellenische Jugend um 19 Uhr hier auf Radio Rheinwelle. Im Studio waren Tanjev,
Martin
und Carsten.
Und zum Schluss nochmal Musiklotto.
Einmal Musiklotto und bis nächsten Monat. Grab all